Ja, nun sind wir zurück. Die Beleuchteten Brüder haben einen Podcast, der nennt sich Die Beleuchteten Brüder. Fans und Freunde und Freundinnen dürfen Belebu-Podcast sagen. Und zu mir dürfen diese Menschen Tim sagen und zu dir Benny.
Ja, das dürfen sie.
Oder?
Ja, ich erlaube das.
Das wäre ja auch Quatsch, wenn nicht. Hast du jemals darauf bestanden, Benjamin genannt zu werden von irgendjemandem? So als Statement vielleicht.
Also, für dich immer noch Benjamin.
Nee. Aber, ist schwierig. Es war immer eher andersrum. Es war immer so, dass ich mich überall als Benny vorgestellt habe. Und tatsächlich ist es in den letzten Jahren, hat es sich ein bisschen gewandelt, sodass mich gerade im beruflichen Kontext viele Leute Benjamin nennen. Und inzwischen ist es manchmal so, dass ich irritiert bin oder es mich fast stört, wenn bestimmte Leute mich Benny nennen oder wenn irgendwo Benny steht. Also ich merke, dass ich dadurch, dass ich selbst von manchen Menschen Benjamin genannt werde, ich den Namen für mich selber mehr entdecke und annehme. Und auch mehr selber benutze.
Selber entdecke, ist schön. Ist es okay, wenn ich dich Benny nenne?
Ja.
Gut. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind wieder da und hoffen, dass ihr auch alle wieder da seid. Ist alles gerade noch ein bisschen ziellos und planlos. Wir sind so richtig reingerauscht in diesen Folgenbeginn. Manchmal wird nochmal gefragt, wollen wir jetzt anfangen oder so? Oder jetzt geht's los?
Habe ich aber gemacht eben.
Du hast das gemacht, aber nicht gesagt.
Ich habe vorher gesagt, geht's los oder bereit? Ich habe gleich gesagt, bist du bereit, ein neues Kapitel zu schreiben, habe ich doch gesagt.
Okay,
in dem Buch des Podcasts.
Da hätte ja auch durchaus noch inhaltlich was hinterhergeschoben werden können.
Können, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe auch ein bisschen Druck verspürt, weil du gesagt hast, bitte so früh wie möglich.
Ja.
Dann habe ich das sogar einigermaßen realisiert. Dann hast du noch ein bisschen eine halbe Stunde rangehangen.
Eine halbe Stunde.
Und erst hatte ich eben noch meinen Laptop nicht eingestöpselt. Habe noch Danke geschrieben an einen Kollegen.
Ja.
Das hat eine halbe Stunde nochmal gedauert. Jetzt ist es schon 20.39 Uhr.
Ich bin stinksauer. Sauer. Hast du mich schon mal richtig sauer erlebt? Also, dass ich richtig, richtig wütend war?
Nee. Vielleicht eher sowas wie angefasst.
Angefasst.
Oder eingeschnappt oder betroffen oder irgendwie schlecht, übellaunig, aber nicht sauer.
Nicht sauer. Übellaunig ist aber ja. Auch nicht oft.
Nee, oft ist das alles nicht.
Alles ist nicht oft.
Die schlechten Stimmungen.
Nichts ist oft, vieles ist für immer. So ein Spruch von mir. Ja, herzlich willkommen, Benny. Wie geht's dir in dieser, weiß ich gar nicht, 146. Folge oder sowas? 48? Keine Ahnung.
Mir geht's nicht so gut.
Oh nein.
Diffus fühle ich mich nicht so gut seit gestern.
Also, okay.
Nach vielen guten Tagen, in denen ich mich sehr lebendig und vital gefühlt habe, habe ich einen Hänger.
Die Energie ist aus.
Ja, ich fühle mich irgendwie, ich habe keinen Bock auf alles, ich habe auf nichts Bock.
Oh.
Ich bin lustlos und antriebslos. Arbeit ist okay, aber ansonsten bin ich so, boah.
Schläfst du einigermaßen?
Nee.
Nee, das kann ja auch gerne mal Hand in Hand gehen.
Mhm.
Also wir machen heute eine kurze Folge.
Mhm.
Ich habe überlegt, wir haben das ja schon sehr häufig uns vorgenommen und dann hat das selten funktioniert. Vielleicht sollte ich einfach gleich schon mal anfangen, mich so langsam zu verabschieden.
Ja.
Weil oftmals danach ja nochmal was kommt.
Genau.
Oder es
zumindest,
oder anzukündigen. So, jetzt sind es auch gleich mal die letzten Worte. Und dann, ach nee, eine Sache möchte ich noch.
Ja.
Da sind wir beide ganz gut drin.
Ja, stimmt. Ich habe festgestellt aber, dass wir insgesamt deutlich kürzer geworden sind im Schnitt. Statt regelmäßig 2 Stunden Podcast zu machen, ist das die Ausnahme. Und ich habe festgestellt, dass von den letzten 20 Podcasts, ich würde sagen, mehr als 50% entweder 1:29 oder 1:28 lang sind. Es gibt ganz, okay. Ganz viele Podcasts, die 1:29 lang sind.
Interessant. Da haben wir uns eingependelt. Da merken wir, dass unsere Energie schwindet.
Ja, meine ist jetzt schon aufgebraucht.
Deswegen werden wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Aber vorher habe ich noch 1-2 Callbacks und noch andere Dinge, die mir aufhören. Wir machen mal ganz tagesaktuell. Der König hat Krebs.
Ich dachte, die Dschungelkönigin hat gewonnen.
Nee, erstmal reden wir über den echten König.
Prinz Charles.
Prinz Charles.
War neulich im Krankenhaus
wegen einer Prostata-OP. Wahrscheinlich eine benigne Prostata-Hyperplasie.
Die war aber geplant.
Die war geplant und es wurde heute offiziell verkündet, als gesagt wurde, ja, der König hat Krebs, wurde gesagt, Es ist kein Prostatakrebs. Es ist irgendwas anderes. Was genau weiß man, stand jetzt noch nicht. Um 20.41 Uhr am 5.2. Aber alles andere, was sein könnte, ist auf jeden Fall schlechter als Prostatakrebs.
Mhm. Also...
Also es ist, außerordentlich wahrscheinlich, dass er irgendwas an den ableitenden Harnwegen hat. Irgendwie Niere oder Blase.
Man könnte sagen, die Regentschaft ist ihm an die Nieren gegangen.
Vielleicht kann man das sagen.
Jahrelang hat er tapfer durchgehalten und kaum sitzt er auf dem Thron, schwupps, erwischt sie ihn.
Da geht's los. Aber er hat sich wohl optimistisch geäußert.
Na gut.
Genau. Und Dschungelkönigin, wo du das gerade ansprichst, da... habe ich versucht, heute den ganzen Tag spoilerfrei zu bleiben, weil mein eigentlicher Plan war, heute auf RTL Plus das Finale nachzugucken.
Da hast du Glück gehabt.
Da hast du Glück gehabt, weil es ist mir nicht gelungen, spoilerfrei. Man kommt ja an manche Nachrichten.
Es war auch ziemlich headline-mäßig unterwegs. Ist ja
wie als damals Donald Trump US-Präsident
war. Ja, so ähnlich.
Nee, ich habe es tatsächlich bei TAF gesehen, zufällig, im TAF-Klatsch.
Ja.
Habe ich nicht mit gerechnet bei einer RTL-Sendung. das war auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, morgen würde mir besser passen, damit ich das noch gucken kann, aber dann...
Ach, das war der Hauptgrund, dann bin ich beruhigt.
Ne, kannst du nicht beruhigt sein, weil du nicht weißt, was mir das emotional bedeutet.
Na, ich dachte, es ist eher sowas wie, du musst morgen viel früher aufstehen als übermorgen oder sowas.
Nee.
Und das ist, finde, das zählt nicht. Der Podcast ist wichtiger als das Dschungelcamp.
Der Podcast ist viel häufiger als das
Dschungelcamp. Aber er ist auch wichtiger. Mhm. Aber was ich wirklich gelernt habe von dir neulich, oder nicht von dir, aber du hast es bestätigt, ist, dass das Dschungelcamp jedes Jahr nur 2 Wochen ist. Ich habe den Eindruck, dass es immer 1,5 Monate, weil das irgendwie so dominant ist und so ewig die Berichterstattung ist und du hast füllst ganze Monate von des Podcasts immer mit dem Dschungel.
Und das ist so, überhaupt nicht.
Ich habe wirklich, das ist so ein krass präsentes Thema. Nee, das sind nur 2 Wochen, das kann doch gar nicht wahr sein.
Also ich sag mal so, Felix von Jascharow ist, glaube ich, als 6. oder so rausgeflogen und er hat in diesen nicht mal oder knapp 1,5 Wochen 9 Kilo abgenommen. Ich stell dir mal vor, was mit den Leuten los ist, die da 2 Monate drin sind.
Mein Vater hat gerade 14 Kilo abgenommen.
Ja, weil er einen Monat nicht gegessen hat.
Ja.
Ja.
Jetzt plant er noch im Nachtclub des Fastens weitere 6 Kilo abzunehmen. Das wären dann ganze 20 Kilo. Also sind andere Leute weg, wenn die so lange abnehmen.
Ja, ich habe vorhin den Gedanken gehabt, völlig, hat gar nichts mit irgendwas zu tun, aber dass es Gymnasialkinder gibt oder Kinder auf weiterführenden Schulen, die seitdem die leben, nur den FC Bayern München als deutschen Meister kennen.
Ich dachte, du sagst jetzt, die leichter sind, als ich Übergewicht habe.
Nein.
Ja.
So schlimm ist es noch nicht.
Ja, das ist krass.
Ja, das ist doch verrückt.
Ja. Ja.
Crazy. Ja, das ist völlig unrelated. Na gut. Okay, ja. Herzlichen Glückwunsch, Lucy. War von Anfang an meine Top-Favoritin und ist, ohne jetzt die letzte Folge zu kennen, aber völlig verdient Dschungelkönigin geworden. Zufällig genau an dem Tag, wo Daylight erschienen ist, 23 Jahre später, und genau auf den Tag, 5 Jahre, nachdem ihre Mutter gestorben ist.
Ja.
Das ist doch verrückt.
Der 5. oder 4. Januar, Februar.
Der 4. Februar.
Daylight ist im Februar erschienen.
Offenbar.
Ich hätte gedacht, dass das so ein Winterhit war.
Ein Winterhit?
Ja.
Nö.
Das war doch ein Sommerhit. Das war das ganze Jahr ein Hit.
Das war das ganze Jahr.
All year long haben Sandy, Lucy und die anderen uns verzaubert mit ihren
Gesängen. Erstaunlich, dass du ausgerechnet die, also Lucy ist klar, aber dass du Sandy noch vom Namen her erinnerst.
Ja, als ich beiden.
Kein war da noch? Vanessa.
Vanessa war in jeder Girlband war eine Vanessa.
War immer eine Vanessa dabei.
Dann ist das Vanessa Jean Deadman?
Nein.
Habe ich die neue schon gefragt.
Haben wir uns neulich schon mal über No Angels unterhalten?
Nee, über Vanessa Jean Deadman.
Wer ist das?
Ich weiß es nicht.
Na gut, okay. Ja, also.
Wenn waren die anderen beiden? Waren das 4 oder 5?
Es waren 5 ursprünglich mal. Fallen mir auch
aber Elements ein. Hatte ich so das. Also jeder hat ein Element. Wer war denn das 5. Element? Bruce Willis.
Eigentlich Bruce Willis, ne?
Ja. Oder Mia. Ne, wie heißt sie? Mila.
Mila Jovovich.
Jovovich. Die ist doch das 5. Element.
Die ist das
nicht
5.
Bruce Willis.
Ja.
Also so eine orangene Frisur muss die 5. Ja. gehabt haben.
Nur mit Klopapier Sandy war bekleidet Eis, sein.
Lucy war Feuer. Nur mit Klopapier weg.
Ja, das ist
der 5. No Angel.
Wer damit nichts anfangen kann, einmal das 5. Element googeln. Dann wisst ihr, seht ihr, was ich damit meine. Okay, dann möchte ich noch ein paar Callbacks machen. Und zwar hast du mich in der letzten Folge nach Michael Wendler gefragt.
Mhm.
Und da haben wir gemeinschaftlich festgestellt, ja, irgendwie ist es ja völlig still um den geworden. Au contraire. Ich habe mir vorgestern, glaube ich, ein 30-minütiges YouTube-Video angeguckt. wie sein aktuelles Wirken und Schaffen aufbereitet war oder wurde. Und der ist jetzt wieder ein bisschen präsenter, weil im März kommt sein neues Album.
Wer hat das denn mit ihm produziert?
Also er scheint, da haben sie versucht, investigativ so ein bisschen auf die Suche zu gehen, wer das gemacht hat. Und das ist nicht ganz klar. Was aber klar ist, ist, dass er sich bei irgendwie, das ist richtig, richtig weird, auf seiner Seite registriert hat oder irgendwie die Dienste eines Dienstleisters in Anspruch genommen hat, die sozusagen wie Aktien Investoren suchen für bestimmte Projekte, die jetzt sagen, hier, Michael Wendler möchte gerne ein neues Album machen, er selber kann sich das nicht leisten. Deswegen sucht die Firma nach InvestorInnen, die dann in die Produktion mit sich finanziell beteiligen, um daraus dann einen Gewinn zu erwirtschaften, wenn das erfolgreich wird. Also darüber hat er es offensichtlich finanziert.
Aha.
Und er war bei einem Online-Live-Interview bei dem Sender Auf 1, kennst du den? Mhm. Das ist ein österreichischer Verschwörungstheorie-Sender, der aber offensichtlich wirklich im Fernsehen läuft und hat sehr viel Unsinn geredet weiterhin. Er spricht immer noch von schlimmen Grundrechtseinschränkungen, über die er sich beklagt, welcher Natur auch immer.
Man darf nicht mehr demonstrieren gehen.
Weiter irgendwelche Lügen über die Impfung verbreitet, also da ist er auf jeden Fall noch nicht so ganz raus. Sein neues Album wird Höllisch Gut heißen.
Höllisch Gut, ich bin gespannt auf die Texte.
Höllisch Gut, die haben alle mit ihm zu tun, also haben alle was mit den vergangenen 3 Jahren zu tun.
Ja, hat er da so ist er durch die Hölle gegangen,
das
aber
durch die
er
Hölle
ist gut rausgekommen.
Und er selber, und auch im Pressetext steht es immer drin, die Rückkehr des Königs, so wird es immer bezeichnet. Und er will wohl noch ein Konzert spielen in Oberhausen.
Ja. Der wird aber massakriert, glaube ich.
Kann sein.
Das ist das Ende.
Und es sind ja auch noch irgendwelche Gerichtsverfahren anhängig, soweit ich weiß.
Ja, warum auch nicht?
Warum auch nicht?
Also zu Recht, bestimmt.
Ja, über Steuer. Wie so oft.
Steuer. Okay. Der Wendler ist back. Der König ist da. Höllisch gut.
Höllisch gut.
Kauft das Album. Unterstützt diesen Mann. Er hat es verdient.
Er hat es verdient. Denn er ist wirklich durch die Hölle gegangen.
Wir machen eine ganz kurze Zwischenfrage.
Ja.
Deine Smartwatch.
Ja.
Da kriegst du ja Benachrichtigung drauf, ich vermute Messenger-Nachrichten, aber vielleicht auch ein paar Push-Nachrichten aus von so und so weiter. Ähnlich wie beim Handy auch.
Mhm.
Hast du das Gefühl, dass du dadurch, dass du die Uhr hast, noch häufiger das immer checkst, sofort? Dass du immer einmal, zack.
Ja.
Und ist es auch doof oder nur gut?
Mm.
Weil das ist ja wirklich ganz schnell, du kannst sehen, interessiert es mich oder nicht und du hast sofort was im Blick, aber du hast ja auch ständig diese
Bewegung.
Unterbrechung des Lebens.
Das stimmt. Also ich habe da irgendwann mal, musste ich hart aufräumen, weil ich einfach zu viele Push-Nachrichten zugelassen hatte, dass da zu viel los war. Deswegen habe ich das bei den allermeisten Sachen abgestellt. Das stört manchmal, aber unterm Strich habe ich dadurch viel weniger mein Handy in der Hand.
Ja.
Das ist irgendwie gut. Das ist
cool.
Und tatsächlich so im Arbeitskontext, wenn man gerade unterrichtet und man, dann ist man nicht so lange so neugierig, wer hat mir denn jetzt geschrieben?
Ich habe nur auf die Uhr geguckt.
Jetzt sollen die doch sehen, dass ich eine Nachricht bekommen habe. Die haben ja auch alle solche Dinger. Gar kein Problem.
Ich muss mich übrigens immer auf die Lippe beißen, wenn ich Push-Nachrichten sagen will, dass ich nicht Push-Up-Nachrichten sagen will.
Push-Up-Nachrichten.
Das ist wie immer beim Wort Push, dass ich an Push-Up denke. I don't know why. Okay, nächste Schlagzeile.
Ja, nächster Callback. ist nur noch mal eine ganz kleine Sache, die ich vergessen habe, als wir so viel über Handball gesprochen haben im Vergleich zum Fußball. Eine Sache, die ich beim Handball auch richtig toll finde, gerade im Vergleich zum Fußball, die machen ja Timeouts. Und dann kommen die alle zusammen und dann steht da der Trainer in der Mitte und brüllt die Leute an und sagt jetzt die und die Taktik und du gehst auf den und du machst hinten rum. Und was währenddessen passiert ist, und das ist völlig normal, egal welches Team das macht, es kommt immer ein Kamerateam und hält da so ein langes Mikrofon rein, damit man alles hört.
Ja.
Und was passiert beim Fußball? Die halten sich die ganze Zeit, wenn die sich auf der Bank unterhalten, die Hand vorm Mund, damit Lippenleser nicht erkennen, was sie für taktische Anweisungen geben.
Ich habe aber auch nie verstanden, warum das so ist mit dem Mikrofon. Ich meine, das ist natürlich interessant für die Zuschauer, aber das ist doch irgendwie auch seltsam, dass die andere Mannschaft das dann 1:1 beobachten kann.
Ja, aber irgendwie gehört es dazu.
Ja.
Also finde ich nicht schlecht.
Finde ich auch eine Besonderheit. Und wie gesagt, beim Basketball genauso. Stichwort Basketball. Ich war beim Basketball.
Ja, mit deinem Sohnemann. Mit
meinem Sohnemann live in Wilhelmsburg in der Edeloptics Arena. Die Hamburg Towers, wie ich sie immer noch nenne, weil ich Sponsoren scheiße finde. Vor allen Dingen, der Sponsor der Hamburg Towers ist ein Fahrstuhlhersteller.
Wie heißen die denn
offiziell? Veolia. oder ich glaube Veolia, kann niemand aussprechen.
Veolia Towers
oder Veolia Hamburg? Veolia Towers Hamburg.
Ah ja.
Statt Hamburg Towers. Gegen die Telekom Baskets Bonn oder so ähnlich. Das ist alles so scheiße mit diesen Sponsoren. Und dann denke ich mir auch, wieso lohnt sich das für einen Fahrstuhlhersteller, ein Team so krass zu sponsoren?
Das klingt wie so eine Utopie, Dystopie.
Da kriegt doch niemand was rein. Die kriegen doch kein Geld dadurch, dass die machen doch nicht mehr Geschäfte.
Also ich habe kürzlich einen Podcast gehört über Red Bull und wie die den modernen Fußball irgendwie verändert haben, zumindest in Europa, aber auch in Amerika haben die ja auch einen Fußballverein. Und da wurde mal vorgerechnet oder wurde erzählt, dass davon ausgegangen wird, dass dadurch, dass die so viel Geld für Fußball oder für Sportarten insgesamt ausgeben, ein Mehrgewinn von, keine Ahnung, 8 Milliarden
Euro. Ja, aber ja nicht, weil die Leute mehr Red Bull kaufen, sondern weil die Gewinnbeteiligung haben.
Ja, aber Stand jetzt ist zum Beispiel RB Leipzig ein Minusgeschäft für Red Bull.
Okay.
Von dem, was sie so reingegeben haben. Aber
trotzdem kann man sich insgesamt vorstellen, dass sie einfach ganz viel auch damit verdienen.
Sie haben das auch am Beispiel von diesem, wie heißt dieser verschwörungsideologische, leicht rechtsradikale
Wendler.
Österreicher, der da aus der Stratosphäre gesprungen ist. Dieser Stratosphärensprung.
Ich weiß, dass der aus der Stratosphäre gesprungen ist, aber ja. Ich weiß nicht, dass der rechtsradikal ist.
Der ist ein bisschen, glaube ich vielleicht auch.
Aber ich weiß, der hat das auch für Red Bull gemacht.
Der hat das auch, bezahlt. Das hat Millionen gekostet, aber das Ding allein hat irgendwie das Zehnfache, so hat man es errechnet, an Umsatz generiert. Dadurch, dass die sich halt da so.
Ja, die machen gute Geschäfte.
Haben,
alles nur von einem Energy Drink ausgehend.
Ja.
Das ist auch krass, oder?
Ja. Baumgartner. Felix Baumgartner hieß der, glaube ich. Vielleicht ist er nicht rechtsradikal, aber vielleicht doch. Ich glaube schon. Kannst du mal eingeben, Felix Baumgartner rechtsradikal? Fragezeichen. Dann gucken wir mal, ob mein Framing hier angebracht ist oder nicht.
Ach doch, ich habe auch mal irgendeine... Rechtsradikal ist vielleicht schlecht. Baumgartner ist tiefer Fall mit Rechtsdrall.
In 2016.
Beleidigt Journalist. Der tiefe Fall.
Corona-Impfung, Extremsportler, Baumgartner beleidigt Journalisten.
Rekordsprung in den rechten Sumpf.
Ja, okay. Sogar die Welt spricht von rechts. Dann kann, glaube ich, auch mit Fug und Recht von Rechtsradikalität sprechen.
Fällt mit Facebook-Post negativ auf. Offenbart sich als rechter Stammtischbruder.
Mhm.
Zur Flüchtlingskrise. Okay. Felix, du Fucker.
Ja.
Also, Basketball live. Aus der U-Bahn gestiegen. Super viele junge Leute. Ich dachte, Mann, ist Wilhelmsburg cool geworden. Mein Sohn fragt mich, wollen die alle zum Basketball? Ich sage, ich glaube nicht. Die sind zu cool für Basketball. Zu jung für Basketball. Es war so richtig so, als ob die alle jetzt auf heftige Studi-Partys gehen und richtig einen losdrehen. Sind alle zum Basketball gegangen. Also sehr, sehr junges Publikum. Aber da drin waren die gar nicht cool und hip, sondern super brav und blutleer und zahnlos. Und sportlich fand ich das toll. Es war richtig cool, mal so ein Spiel aus der Nähe zu sehen. Und da waren auch einige geile Moves und spannende Wendungen. Und war toll anzugucken. Für meinen Sohn war es auch super. Aber ich fand ansonsten alles ziemlich scheiße.
Die ganze Veranstaltung.
Ich fand die Veranstaltung scheiße. Es wurde eingepeitscht von einem viel zu lauten Sprecher, der so eine Mischung aus Kommentator und Animator war. Animateur. Der Animator. Und dann haben die halt immer dieselben Sprüche vorgesagt, die das Publikum sagen sollen. So künstlich, so richtig Stimmung gemacht. So, jetzt, wo seid ihr? Los, alle! Jetzt unterstützt, jetzt brauchen die Jungs uns nochmal richtig. Und man hatte halt das Gefühl, es gab keinerlei emotionale Verbindung zwischen Publikum und Sport. Da haben einfach Leute gespielt und dann haben da Roboter Sachen aufgesagt und geklatscht. Und manchmal, wenn auf dem Feld wirklich was Geiles passiert ist, dann ist so der Funke übergesprungen. Und dann brauchtest du diesen Arsch auch gar nicht mehr, der da die ganze Zeit durchgelabert hat.
Ja.
Und es war mit den Leinwänden und alle immer bei jeder Unterbrechung sofort irgendein Snippet von irgendeinem radio-coolen Dance-Lied. Dann in jeder Pause irgendwelche Cheerleader-Choreos. Und es war alles so überladen mit einer Scheiße, die unpassend war. Als ob man so Ami-Sport kopiert in der Provinz mit schlechten Mitteln aus dem Fernsehen abgeguckt und nicht richtig gemacht.
Ja, also das wäre jetzt meine erste Frage. Glaubst du, das hat viel damit zu tun, dass das so ein uramerikanischer Sport ist und da halt so, dass die Eventisierung deutlich weiter fortgeschritten ist als normal, ja. Bei den meisten Sportarten hier.
Aber du hast ja vom Wrestling erzählt und ich kann mir das auch vorstellen bei Monster Truck oder dass das auch beim Basketball in den USA ganz anders ist, weil das da so entstanden ist.
Ja.
Und wenn du das jetzt einfach nimmst und dann setzt du hier so irgendwelche braven Leute rein, die nicht eine Historie mit diesem Sport haben, sondern halt da mal hingehen, weil das jetzt so hochgepusht wird und sagen, wir können doch mal zum Basketball gehen. Und dann sitzen die da in der Arena und klatschen brav mit und es wird so über die gestülpt, dann wirkt das einfach künstlich und schlecht.
Aber ist doch interessant, wie unterschiedlich so die Kulturen des Events sind bei den verschiedenen Sportarten.
Ja.
Auch, weiß nicht, Darts. Mhm. Beim Darts ist ja die Hölle los. Ja. Wo da einfach nur dicke Männer, wahlweise dicke Frauen auf eine Scheibe werfen.
Ja.
Und
dagegen Tennis mit dieser krassen Konzentration, da sind da Tausende von Leute, komplette Stille, du hörst nichts. Und dann Anspannung und dann, wie es sich entlädt oder so. Oder auch beim Snooker, das ist auch so.
Beim Fußball gibt es sogenannte Capos, habe ich herausgefunden. Die Leute, die da auf dem Zaun stehen und ansagen, was jetzt gesungen wird, die nennen sich Capos, die ja nun auch irgendwie ganz krassen Einfluss darauf haben, wie jetzt so die Stimmung und Atmosphäre ist. Das ist schon irgendwie ganz spannend und wahrscheinlich ist es wirklich so, dass sie das sich versucht haben, aus Amerika abzugucken, aber Deutschland das einfach nicht drauf hat.
Nee. Und es, beziehungsweise es einfach nicht aus den Leuten rauskommt, sondern denen vorgesetzt wird. Und da ist mir so eine Stimmung im Fußballstadion viel lieber oder auch auf dem Center Court beim Tennis, habe ich auch schon mehrfach live gesehen. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre, wo man richtig merkt, da steht der Sport im Vordergrund oder auch die Fankultur beim Fußball. Und das war halt irgendwie so ein Bumsfallerer und keiner hat es wirklich gefühlt, wie man das so ausdrücken würde.
Meinst du, die Leute hätten es besser fühlen können, wenn da nicht so ein Rumgebumse gewesen wäre?
Ich glaube, wenn man dem Sport einfach ein bisschen Raum geben würde und nicht alles überkleistern würde mit Lärm und Trara, dann könnte da sowas entstehen. Dann könnte auch von den... So sind die Leute, die da zugucken, nur am Konsumieren.
Ja, ja,
Amerika. Die haben gar keine Chance, was reinzugeben selber. Und das finde ich schade. So und auch gerade am Anfang, wenn dann so die Leute einlaufen und dann mit der Nummer sowieso, und dann ist es ja beim Fußball so, das ganze Stadion haut den raus und da haben die das gar nicht ermöglicht, das hat auch niemand mitgemacht, weil die so laut mit so einer Videoeinspielung, wo die alle coole Moves gemacht haben und so geil da und dann richtig laut mit Musik die Namen einfach reingeschrien haben, sodass das Publikum einfach gar nicht stattgefunden hat. Das war einfach alles vom Band.
Und, ja, erstaunlich, ne? Weil wenn die halt schon wissen, dass so eine Halle dann auch voll ist, beim Handball ist es durchaus ähnlich. Auch mal irgendwelche Songs mega laut angespielt, wenn ein Tor gefallen ist und es fallen ja viele Tore. Oder auch, wenn da schon die Mikrofone in diese Besprechung reingehalten werden, ist parallel dazu auch heftigste Chart-Dance-Mucke die ganze Zeit. Extrem laut, dass man das kaum versteht, was da übers Mikrofon aufgenommen wird. Das ist schon sehr seltsam und die Frage ist halt, was würde passieren, wenn man das wegnehmen würde? Und es ist vor allem interessant, weil Deutschland hat ja eine eigene Stadionkultur durch diese jahrelange Fußballtradition.
Ja.
Warum man das nicht einfach mal geschehen lässt und sich mal anschaut, ob das vielleicht auch ohne funktioniert und ob dann die Leute aber mittlerweile, die das regelmäßig gucken, das so gewöhnt sind, dass sie vielleicht dann auch einfach eher für sich sein wollen.
Interessanterweise waren die Bonner Fans... Die haben richtig Lärm und Stimmung gemacht.
Telekom.
Na, die hatten Trommeln dabei und die waren so richtig so. Und da habe ich auch gedacht, möglicherweise eine Stadt wie Bonn, jetzt nicht bekannt für ihre Fußballgrößen. Was ist überhaupt? Bonner SC gibt es, glaube ich. Ich weiß nicht, wo die spielen. Das ist ja häufig so in solchen, dass zum Beispiel bei Kiel mit dem Handball, gut, jetzt ist Kiel auch gerade fußballmäßig recht erfolgreich unterwegs, aber Kiel ist vor allen Dingen, genau wie Flensburg, eine Handballstadt, weil da Fußball nicht so groß war. Da ist dann vielleicht eine Fankultur schon seit Jahren entstanden. Mhm. Und so ähnlich wie damals Eishockey mit den Hamburg Freezers, die sich einfach ein Team aus München gekauft haben, das Hamburg Freezers genannt haben, hier alle umgezogen sind.
So was haben die gemacht? Das ist ja wie in dieser Simpsons-Folge.
Die haben komplettes Münchner Team, glaube ich, so erinnere ich das damals, das war noch zu meiner Schulzeit, einfach aus München oder aus Bayern irgendwo nach Hamburg transferiert, die Hamburg Freezers genannt und das völlig künstlich aus dem Boden gestampft. Und so kann das natürlich auch mit den Veolia Towers Hamburg sein, dass die halt so eine etwas generische Mannschaft sind, die hier nicht auf eine Tradition treffen.
Genauso hat Red Bull das mit Salzburg damals gemacht. Die haben Austria Salzburg gekauft und haben dann einfach ein paar Sachen übernommen und ansonsten alles mit ganz viel Gate hochgejazzt. Und dann haben die Originalfans von Austria Salzburg gesagt, nee, wir machen den Verein nochmal neu. Und dann haben sie nochmal Austria Salzburg gegründet und haben dann halt so mit Fans gespielt und haben es tatsächlich irgendwie wieder in die zweite Liga oder so geschafft, dann von ganz unten auf. Das hört man alles in diesem Podcast. Rasenballsport, kann ich sehr empfehlen. Das ist ein guter Podcast. Wenn man sich ein bisschen für Sport interessiert. Viele tun es nicht, deswegen lass uns mal weitergehen. Ich habe mir eine Frage gestellt und wir kennen uns ja schon sehr lange und sehr gut. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, ich habe dich auch lieb.
Ich habe dich auch lieb.
Das ist gut. Stell dir vor, wir würden abstürzen mit dem Flugzeug für Überlebensarbeit, aber sind in den Bergen, kein Handyempfang, die Hälfte der Passagiere sind tot, wir so Lost-mäßig haben aber überlebt. Wir kommen da aber nicht weg, weil wir in den Bergen sind und es ist kalt. Gibt so einen
Film.
Ja, genau. Das ist auch die Grundidee hinter meiner folgenden Frage. Würdest du mich essen? Also stell dir vor, vielleicht habe ich den Absturz nicht überlebt.
Ja.
Du aber schon.
Ja.
Und das ist natürlich, wir sind in den Anden, es ist kalt, man ist so gut durchgefroren. Also das Fleisch jetzt, das jetzt auch nicht irgendwie verdorben ist, wenn der Hunger richtig reinkickt.
Aber ich kann die schon auch noch garen. Man muss sich so in deine Leiche beißen.
Ist das von Belang bei der Frage? Also erstmal möchte ich auch emotional...
Also ich sag mal so, wenn ich Menschenfleisch zum Überleben essen würde, würde ich nicht zwischen einem Fremden und dir unterscheiden. Ich glaube, das ist meine Antwort auf die Frage.
Mhm. Okay, damit kann ich was anfangen. Damit kann ich auf jeden Fall...
Wird das anders bei dir?
Nein, auf gar keinen Fall. Sofort, ich snack dich sofort weg. Cool. Noch bevor ich Hunger kriege, sicherheitshalber. Dann habe ich vielleicht nicht, das Gefühl, dass du noch näher an mir dran bist und dass ich dich vielleicht nicht in meinem Herzen, aber ganz in der Nähe.
Ja, das liegt selbst der
rumtrage.
In der Nähe meines Herzens.
In
der Nähe meines Herzens ist dein Herz. Sei kaum. Wenn da zwei Leichen rumliegen, ich und ein Fremder, wen isst du zuerst?
Ihr seid beide tot.
Wir sind beide gleich alt.
Gleich alt
beide und männlich.
Und auch gleich,
beide gleich, muskulös.
Gleich verletzt, sagen wir
gleich
mal.
Gleich verletzt.
Also jetzt nicht, dass
wir sind ziemlich unversehrt, aber tot.
Mhm.
Liegen da nebeneinander, beide 1,90 groß.
Und die Idee ist bereits, also der Entschluss ist gefasst.
Ja, du musst jetzt einen
essen. Jetzt wird ein Mensch gegessen. Ja,
sonst Mensch, wen nehmen wir zuerst?
Die Toten oder ich. Da würde ich wahrscheinlich erst den fremden Menschen nehmen.
Ich glaube, ich auch.
Das, ja.
Und zwar, weil ich dann irgendwie denke, also ich bin ja eigentlich nicht so, aber ich denke, wenn man dann doch noch gerettet wird oder einfach so noch zum Anschauen, dass ich noch so einen Ort, der wie so ein Grab sozusagen habe.
Naja, die Idee ist ja schon, dass man darüber nachdenkt, vielleicht noch gerettet werden zu können, sonst könnte man es ja gleich lassen. Mhm. Da muss man ja vielleicht diese Hürde gar nicht
überwinden. Dann könnte es noch eine Überführung geben mit dem ADAC-Helikopter.
Zum Beispiel. Und du müsstest auch weniger unangenehme Fragen so aus meinem Bekannten- und Familienumfeld beantworten. Also, hey, was ist da passiert? Ja, wir sind abgestürzt, er war tot und dann habe ich ihn gegessen. Hattest du keine Alternative? Doch, da lag jemand daneben. Der war genauso groß, genauso alt, war genau auf dieselbe Art und Weise unversehrt tot. Aber ich habe mich entschieden, Tim zu essen. Sorry.
Ja.
Also allein für diese kleine Möglichkeit würde ich mich für den Fremden entscheiden. Und wahrscheinlich ist es auch, wenn man sich mal wirklich versucht, in die Situation reinzuversetzen, leichter irgendwie Teile von einem Fremden abzuspalten, nur abzuschneiden, ja, als von jemandem,
das glaube ich auch,
den man gerne mochte, als er noch gelebt
hat. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das denn übernehmen würde, das Abtrennen der Körperteile und so.
Na, vielleicht bist du der Einzige, der das
kann. Ja, dann gut.
Alle anderen haben sich die Arme
gebrochen. Aber ich glaube, da hätte ich auch insgesamt, ich weiß nicht, ob ich das insgesamt könnte.
Menschen essen, ich glaube, wenn du kurz vorm Sterben bist, macht man sowas schon.
Dann isst man Menschen. Gegen den Hunger.
Okay, aber jetzt habe ich dich doch mal wieder ein bisschen besser kennengelernt. Ich habe noch eine kurze Frage, um dich noch besser kennenzulernen.
Ja.
Und zwar, pass auf. Ein Paradoxon möglicherweise oder eine Inkonsistenz in der deutschen Sprache vielleicht auch. Ein Strohhalm. Stell dir einen Strohhalm vor.
Strohhalm.
Wie viele Löcher hat ein Strohhalm?
Zwei.
Wie viele Löcher hat ein Bagel?
Ein.
Mhm.
Ja, okay. Mhm. Also Bagel wirkt halt schon weniger als dreidimensional in der Hinsicht als ein Strohhalm. Weil der Bagel nicht so lang ist.
Also ja, klar hat der aber Bagel, ab wann hat denn eine Röhre zwei Löcher?
Das hängt mit dem Verhältnis Dicke zu Tiefe zusammen. Also bei einem Bagel ist das Loch eigentlich so breit, wie es hoch ist. ist ein quadratisches Loch sozusagen, auch wenn es rund ist. also wenn ein Quadrat rund wäre, dann wäre es ein Bagel-Loch.
Aber wenn du jetzt nur die innerste Schicht des Loches nehmen würdest.
Ja, das Problem bei Bagel ist ja auch, dass die so Abschuss, also sie ist so rund, die ist da, die geht ja rum. Das heißt, du hast nicht eine klare obere Kante beim Schrott. Beim Strom ist sie ja so glatt abgeschnitten. Das ist ja mehr wie so ein schwarzes Loch, wie so ein Trichter, der so innen reingeht.
Kennst du diese kleinen schwarzen Dinger, die du auf Schallplattenspieler machst, damit du die Singles spielen kannst?
Ja.
Ein oder zwei Löcher?
Zwei.
Das sagst du jetzt nur, um dein eigenes,
ja, aber würde
dein
ich eigenes sagen. Argument zu weil beschreiben. Du, klar, du kannst es sehen und dann drehst du es um und es ist irgendwie ein anderes Loch, weil du auch nicht so leicht durchgucken kannst. Es ist kleiner. Ein Bagel ist so ein klaffendes, offenes.
Okay, was sind die Parameter? Ab wann ist so ein Loch ein Loch?
Ab wann ist ein Loch zwei Löcher? Ein
Loch, oder so, ja. Ab wann ist ein Loch zwei Löcher? Genau.
Ja, sowas irgendwie. Es muss.
Ist gar nicht so einfach, dafür Regeln festzulegen.
Ich glaube, es hängt was mit der Durchsichtigkeit zusammen. Durchsichtbarkeit. Wo drin das Loch ist, wie das Verhältnis Breite zu Tiefe ist. Das ist tatsächlich eine Gefühlssache. Aber ich glaube, man kann das schon ziemlich eindeutig sagen, oder nicht?
Also ja, jeder... Also ich habe genau mit diesen Antworten bei dir gerechnet, weil das wären auch meine Antworten gewesen. Aber eigentlich macht es nicht so richtig Sinn, das nee. So zu unterscheiden. Wenn oder beziehungsweise, ohne es genau festzulegen, welche Parameter erfüllt sein müssen für zwei Löcher.
Das liegt vielleicht auch daran, dass man nicht wirklich häufig darüber nachdenken muss oder die Informationen braucht, wie viele Löcher ein Strohhalm hat.
Ja, okay. Aber jetzt hast du drüber nachgedacht und trotzdem...
Weil wenn du so rumargumentierst, müsstest du auch sagen, dass auch Mund und After ein Loch sind.
Jeweils.
Und das auch, ja. Das ist ein gemeinsames Loch. Ja. Genau wie ein Gartenschlauch, der 50 Meter lang ist. Ein
ja.
Loch.
Ja.
Aber das ist ja nicht so. Es sind verschiedene, ein Eingang und ein Ausgang. Beim Tunnel auch. Und beim Bagel, da geht ja auch nichts durch. Guck mal, durch den Strohhalm geht was rein und was raus auf der anderen Seite. Beim Bagel, wer hat schon mal was? Na gut, da kannst du auch eine Murmel durchwerfen, wenn du irgendwie so
zum Beispiel.
Können wir machen, ein Spiel. Ja.
Du könntest auch einen ganz, ganz großen Mund machen und versuchen, durch den Bagel zu trinken. Da ist er wie ein Strohhalm. Was ist dann los? Dann explodiert die Matrix.
Dann ist der Bagel ein Strohhalm.
Ja, und hat er dann zwei Löcher? Wer weiß es schon so genau.
Donut auch, selbes Spiel.
Ich würde sagen, das ist jetzt eine...
Nee, es ist ziemlich eindeutig, dass ein Bagel ein Loch hat.
Ich finde es schöner, dass es eine Uneindeutigkeit ist, die hier herrscht und die wir auch gutheißen oder wertschätzen können. Ambiguitätstoleranz.
Ich glaube, zwei Löcher, da muss man... Wirklich, ich weiß nicht, wir kommen nicht weiter. Lassen wir es bei deinem Schlusswort.
Gut.
Ich habe auch ein Callback.
Ja.
Wir haben wieder wahrscheinlich die Welt verändert mit unserem Podcast.
Schon wieder?
Wir haben unser Unternehmen in die Insolvenz getrieben, nämlich das Unternehmen Höfting.
Höfting?
Ja. Dadurch, dass wir herausgestellt haben, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser selbst aufblasbaren Helme nicht stimmig ist.
Oh! Ja, die Fahrradhelme.
Die Fahrradhelme, die sich selbst aufpusten beim Unfall, wo wir gesagt haben, der geht einfach zu leicht von selber mal auf.
Diese Airbags.
Hin und wieder und dann muss man den für sehr viel Geld wieder aufpusten lassen. Und das lohnt sich einfach nicht. Es bringt nichts. Man muss sie entpusten. Die sind pleite. Insolvent. Gibt's nicht mehr. Machen sie nicht mehr.
Keine Aber Pusten die waren ja sicherlich nicht die einzigen, die das gemacht haben, oder doch?
Ich glaube schon.
Echt? War es so ein Monopolding?
Ich glaube, die haben das erfunden, vielleicht sogar patentieren lassen.
Ja, dumme Idee.
Dumme Idee. Einfach
auch einfach zu teuer.
Schwedisches Unternehmen? Weiß ich nicht.
Und wahrscheinlich ist der Vorteil gegenüber einem Helm doch nicht 300 Euro
wert. Ja, da müssen auch echt Leute zusammengesessen haben und gesagt haben, das ist so eine geile Idee.
Aber wer ist... Nee, wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade sagen...
Sind die da drauf gekommen? Also es gibt so viele Ideen, die Leute irgendwie besoffen machen für ein Startup.
Ja.
Und manche davon klingen tatsächlich so, dass man denkt, ja, wenn man das gut angeht. Und manche klingen einfach bescheuert. Und das ist eine Idee, die man von vornherein den Leuten aus der Hand geschlagen hätte. Bei der Höhle der Löwen wären die mit diesem Knopf von Onkel Dagobert aus dem Geldspeicher getreten worden.
Ist ja geil, wenn Carsten Maschmeyer so einen Knopf hätte wie Mr. Burns.
Ja, also hat Mr. Burns auch
so. Nein, der hat eine Falltür.
Ja, da hat Onkel Dagobert auch. Das hat er von Onkel Dagobert geklaut.
Kann sein. Ich finde jetzt das auf dem Papier gar nicht so scheiße, weil ich schon als Mensch, der jeden Tag Fahrrad fährt und jeden Tag duscht davor, und dadurch, gerade wenn es kalt ist und man noch eine Mütze zusätzlich zum Helm tragen muss, eine richtig bescheuerte Frisur hat, wenn er ankommt, dann habe ich mir sowas schon manchmal gewünscht. Aber wie gesagt, nicht, für den Preis war es nie eine Option. Aber ich sag mal, hätte so ein Ding 100 Euro gekostet, hätte ich es mir auch gekauft.
Bin ja richtig geärgert, wenn er sich auslöst, weil die ihn aufs Sofa
wirft. Mich richtig erschreckt. Ja, das knallt doch bestimmt.
Ich habe nochmal recherchiert, das ist ein Dauerthema bei uns im Podcast gewesen, braucht man ein Duschgel?
Dauerthema, ja.
Einmal haben wir es ausführlich besprochen. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und das Ergebnis meiner Recherche war tatsächlich, man braucht kein Duschgel. Es gibt einen Unterschied zwischen Duschgel und Shampoo. Shampoo ist aggressiver. Shampoo ist...
Für die Haare auch.
Ist,
ein Duschgel ist doch eher für den Körper.
Ja, genau. Ja, aber warum, was ist der Unterschied?
Achso, das war die Frage.
Der Unterschied ist mir klar. So, und während die Haut fettig, also feucht bleiben muss und nicht austrocknen darf und nachgefettet wird, ist also Duschgel öliger, fettiger. Dahingehend zieht das Shampoo eher das Fett aus den Haaren raus, denn man möchte keine fettigen Haare haben. Shampoo ist insgesamt aggressiver und kann Hautirritation. Man sollte also sich nicht mit Shampoo die Haut einreiben, kann auch Probleme bei der Kopfhaut verursachen, dass es dann so juckt und rund wird. Wo natürlich gleich erstmal das Problem ist, ja gut, aber wenn du dir mit Shampoo die Haare einreibst, dann rutscht der ganze Kram, wenn du ihn abduscht, auch in deine Haut runter. Aber da glaube ich einfach, es ist ein Unterschied, ob du dich einreibst oder nicht. So, das heißt, es gibt schon mal einen Unterschied. Und wenn, sollte man sich lieber mit Duschgel die Haare als mit Shampoo den Körper einreiben. Aber noch viel wichtiger ist die Erkenntnis, dass gesagt wurde, es gibt eigentlich keinen Grund, Duschgel zu benutzen. Außer man hat wirklich starke Verschmutzungen oder an bestimmten Stellen, reicht es völlig aus, sich mit Wasser abzuwaschen.
Ja, das ist sogar für manche körperliche Körperbereiche, insbesondere für weibliche Körper, besser.
Ja.
Wenn es gerade um die Intimhygiene geht, weil diese Duschgels Bakterienfloren zerstören können.
Ja, ja. Und die natürliche
Schutzpanzer der Haut ebenfalls. Ich erinnere mich, dass ich in meiner Ausbildung zum Krankenpfleger, da hatten wir das relativ zu Beginn. Und da hat uns dann auch eine sehr alte Lehrerin erzählt, die brauchen überhaupt gar keine Sachen, wenn sie sich waschen. Und Deo und sowas brauchen sie alles gar nicht. Und das hat heftige Gegenwehr verursacht bei den jungen, spätpubertierenden Menschen in diesem Kurs. Wie eklig sie denn sei. Also so wurde es nicht gesagt, aber durch die Blume klang es mit. Ja, das...
Aber tatsächlich ist es wohl so.
Ja, das...
Und ich habe schon überlegt, ob ich jetzt einfach auf Duschgel verzichte.
Ja, mach doch.
Ich habe noch sehr viel.
Dann mach das noch leer und dann.
Ja, in 2 Jahren bin ich dann durch.
Ja, du hast noch 2 Jahre Duschgelvorrat.
Jetzt habe ich gerade die, weiß ich nicht, vielleicht nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall die schönen Spenderflaschen gerade installiert. Mit diesem kalten Shampoo, dieses Shampoo.
Was machst du, also wie duschst du dich? Also die Frage zieht darauf ab, hast du eine Einwirkzeit, die du beachtest?
Nee. Nicht so richtig. Mir wurde mal beigebracht, dass man vor allem Shampoo einwirken lassen soll. Deswegen mache ich es nicht, so wie ich es ganz früher gemacht habe, dass ich Shampoo mache, Shampoo auswasche, Duschgel mache, Duschgel abdusche.
Mhm.
So habe ich das tatsächlich früher gemacht. Sondern ich shampooniere mir zuerst die Haare und reibe auch schon und mache so richtig mit. Und dann kommt das Duschgel. Und in der Zeit, in der ich das Duschgel benutze, hat das Shampoo Zeit, sein Wirken zu vollbringen.
Sein Wunder zu verbringen. Und bist du ein zwischendurch die Dusche dann Ausmacher?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall?
Ja,
das immer. Ist
super, die bescheuerte Wasserverschwendung.
Überhaupt nicht, Wasser ist schön und warm.
Ja, aber nee, immer aus. Ich habe ja auch keine Halterung für den Duschkopf.
Ach ja.
Ich habe ja immer den Duschkopf in der Hand. Haben wir schon drüber gesprochen.
Stimmt.
Mehr Accessibility am ganzen Körper, von allen Seiten. Das.
Ja, du kannst aber auch von der Halterung den Duschkorb einfach abnehmen, wenn deinen Körper
exzessen möchtest. Ich finde das nicht so schön, wenn dann immer so ein Metallding, das so verkalkt ist, dann immer an der Wand hängt. Mhm. Dann lege ich den lieber auf den Zulauf der Badewanne.
Bei eurem Peak-Fine-High-Class-Badezimmer würde das natürlich schon sehr negativ
auffallen. Ich weiß nicht, wie lange du nicht oben warst, aber das ist gar nicht so ironisch zu sagen.
Ich habe da geduscht, als unsere Dusche
renoviert wurde
vor einem Jahr.
Hochmodernes Wasser.
Innerhalb des letzten Jahres?
Ja.
Oh, die ist wirklich neu dann.
Das ist ganz neu.
Das wusste ich nicht.
Ja.
Das wusste ich
nicht. Neue Badewanne, neue Kacheln überall.
Dann nehme ich das alles zurück, was ich gesagt habe.
Und da habe ich mich bewusst entschieden, die Halterung wegzulassen.
Okay. Dass du da eine Mehrheit für gefunden hast. Aber gut, wenn ihr damit happy seid, alles in Ordnung.
Und wenn du mich Kontrolle darüber, wo der Strahl hingeht.
Wenn du mich davon abhalten möchtest, hier wieder zum Duschen rüberzukommen, hast du auch geschafft.
Ja.
Hier wird nicht mehr geduscht.
Und früher habe ich es aber genossen, beide Hände frei zu haben und mich auch einfach hinzustellen und mich berieseln zu lassen. Mhm. Aber ich glaube, es führt auch dazu, dass ich weniger Zeit in der Dusche verbringe. Das ist auch ein guter Nebeneffekt. Neulich hat ein älterer Kollege mir gesagt, dass warum er nie krank ist. Das versteht er nicht. Alles immer krank. Er ist nie krank. Es könnte sein, dass er immer kalt duscht. Immer. Und jetzt habe ich auch schon mal hin und wieder, zumindest am Ende des Duschens, kalt gemacht und damit aufgehört.
Das macht mein Schwiegervater auch.
Das ist so schwer, die Überwindung, aber es tut einem wirklich gut. Das ist so wie Sport. Also wirklich, ich fühle mich hinterher, wenn ich aus der Dusche komme. Es ist schön, unter der warmen Dusche zu stehen. Aber wenn man am Ende kalt sich traut, kalt zu duschen und dann rausgeht, fühlt man sich mega fresh und gut. Dann ist irgendwie so ein geil durchblutet. Und
ich fühle mich immer fresh und gut, wenn ich aus der Dusche komme. Und ich mache immer sukzessive heißer. Also wenn ich fertig bin, ja, dann mache ich immer ein bisschen heißer, noch ein bisschen heißer.
Das wird
noch
ja auch kälter, man muss dagegen steuern. Und der Körper gewöhnt sich auch noch.
Ja, genau. Ich glaube, die Körpergewöhnung ist das größere Problem, als dass es kälter wird.
Und irgendwann tut es dann schon weh.
Ja, Kopfhaut. Ja, und ich habe mir aber richtig doll angewöhnt, mir also wirklich jedes Mal, wenn ich die Dusche ausmache, wieder auf normal zurückzustellen.
Glaubst du, das macht einen Unterschied? Ich glaube nicht.
Na, wahrscheinlich nicht in
der Geschichte. Weil es ja nicht abläuft. Das heißt, das Wasser wird...
Nee. Die Idee ist, dass wenn dann das nächste Mal ich wieder drunter steige, dass es nicht auch super heiß ist und ich wieder an dem Punkt anfange, wo ich gut runter kann, aber wo ich auch richtig Steigerungspotenzial noch habe.
Ja.
Und so ist die Dusche eingestellt.
Aber es zieht ja nicht nach dann. Also es verbraucht nicht, wenn man das... Aber okay, das verstehe ich. Aber das muss man ja eh. Wenn du mit der heißen Scheiße anfangen würdest, würdest du dich verglühen.
Genau.
Das geht ja gar nicht.
Genau, und ich könnte mich nicht mehr steigern. Erzähl mal, wir waren, das haben wir hier im Podcast noch gar nicht besprochen und wir auch noch gar nicht so richtig miteinander. Wir waren zusammen bei Blond.
Ja.
Wie fandst du das?
Das fand ich gut.
Du warst zum ersten Mal, würde ich jetzt einfach mal vermuten, seit Jahrzehnten im Moshpit.
Nein. Ich war bei den Libertines am Ende im Moshpit, bei der ganzen
Zugabe. Stimmt.
Aber, da habe ich mir ordentlich weggesweatet.
Stimmt.
Das war toll. Und auch sonst, wo war ich denn noch neulich in einem Moshpit? Weiß ich gar nicht mehr. Aber das war toll. Ich war mittendrin. Es war so voll.
Ja, es war super voll.
Wirklich so voll, dass man ständig gefallen wäre durch die Massenbewegung, aber nicht fallen konnte. Und das ist ein interessantes Gefühl, finde ich, wenn man permanent fällt, ohne zu fallen.
Ja, und ich fand das ganz interessant, dass ich immer, wenn da irgendwie was abging im Song, ich bin einfach immer nur hoch und runter gehüpft, hab dann aber trotzdem Dutzende Meter hinter mich gebracht, weil ich plötzlich ganz woanders war, weil die komplette Masse dann in die eine oder andere Richtung gedrückt hat.
Richtig.
Und ich bin einfach hinterher, also mitgetragen worden.
Man hat wenig Einfluss darauf, wo man hingeht. Ein bisschen schon, aber wenig. Ich habe mich auch einfach umgedreht. Währenddessen ist auch geil in der Fabrik, wo wir waren. Das ist dieser tolle, ich denke immer an diese Gefängnisfilme aus den USA, weil wo dann alles so...
Wie in dem Video zu Saint Anger von Metallica.
Genau. Wo halt dieser lange Gang ist und oben ringsum sind so die Zellen dann. Toll. Stimmung, ist eine sehr sympathische Band. Das ist ja auch manchmal so, wenn man so ein Album hört, da weiß man nicht, sind das sympathische Menschen oder nicht. Die kann verbissen und so sein, kann aber auch total. Die sind einfach super gut drauf, haben viel Spaß mit ihrer Musik, sind sehr authentisch, sehr verspielt und geile Show auch. Ja, ich fand das Publikum fast ein bisschen zu brav. Also das war wirklich so sehr, sehr zurückhaltend, alle sehr rücksichtsvoll.
Aber ich glaube, das war gerade im Anbetracht der Enge gut. Ich glaube, wenn das anders gewesen wäre.
Ich sag mal, das andere ist auch eher was, worüber ich mich beschwere, dass Leute dann mit ihre Ellenbogen rausholen und den Dingen markieren und so. Das ist, da passt auch einfach nicht zur Band. Aber das war schon so, dass ich das Gefühl hatte, das sind einfach wirklich lauter sehr brave Menschen, die dort im Publikum sind. Was nichts Schlimmes ist, aber was ein bisschen konträr ist zu meiner Erfahrung, die ich sonst gerade auf Rockkonzerten habe.
Ist halt kein Punkrock
auch. Es war nicht so, das war nicht so wild. Es war aber eine positive, gute Stimmung. Ist auch so, dass ich irgendwie vorher die Musik, ich fand die am Anfang toll, habe das gerne gehört, aber dann ist es auch irgendwie ausgefadet. Aber bei manchen Bands ist es so, wenn man die Lieder live hört, dann mag man die hinterher auch noch ein bisschen lieber. Das war da auch so der Fall. War ein schöner Abend.
Ja. Schön. Ja, ich hatte da auch richtig Spaß, obwohl ich da noch richtig angeschlagen war körperlich.
Mhm.
Aber ich habe mich mit Alkohol auf ein Level gebracht, dass ich mich sehr gesund fühlte. Ich habe Alkohol als Medizin benutzt.
Das ist einfach eine Medizin.
Ich möchte das nicht weiterempfehlen, aber...
Es funktioniert.
Es funktioniert. So kann man das sagen.
Wollen wir eine ganz kleine Pause machen, dann würde ich mir noch ein Getränk holen und dann gehen wir in die Schlusskurve.
Ja, gerne. Ich möchte aber ganz kurz noch einen letzten Nachklapp zu Blond, dann können wir nämlich das Thema auch abschließen. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Ich habe da etwas gesehen und beobachtet. Ich weiß nicht, vielleicht hast du den Typen auch gesehen, vielleicht auch nicht, weil es war voll. Und irgendwie weiß ich noch nicht so richtig, was er da, was ich da so zu denken soll. Nämlich war das ein Mann. Es war ja eher ein frauenlastiges Konzert, erwartungsgemäß. Aber das war
65% Frauen.
Das war ein Mann, ein junger Mann, der hatte ein T-Shirt an, auf dem stand Alerta Feminista.
Ja, ich erinnere, das irgendwo gesehen zu haben.
Und ich habe darüber nachgedacht. Und ich sag mal so, wie das in meinem Kopf ist. Ich finde schon, dass man da eine sehr gute Absicht unterstellen kann und auch sollte. Ich finde es trotzdem nicht zulässig, als Mann sowas zu tragen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich da irgendwie völlig auf dem falschen Dampfer bin. Kannst du den Impuls nachvollziehen?
Es ist so, dass du das Gefühl hast, dass er sich damit ein bisschen schmückt.
Es fühlt sich ein bisschen an wie kulturelle Aneignung.
Also auf jeden Fall muss man keine Frau sein, um Feminist zu sein.
Das ist absolut richtig.
Sich damit aber auf die Art zu schmücken, man kann natürlich sagen,
dass... Und dann auch noch in der Umgebung.
Ja, das finde ich, da würde ich auch sagen, ich habe mich ja auch ein bisschen schlecht gefühlt, wir wollen halt in die Moshpit und ich habe es mir ein bisschen schön geredet damit, es gibt halt auf dem Konzert Leute, die wollen tanzen, Leute, die wollen nicht tanzen. Deswegen war es für uns okay, dass wir uns in die Mitte begeben haben.
Ja.
Aber wir sind auf ungewöhnlich starken Widerstand gestoßen und ich hatte auch das Gefühl mit so einer Attitüde von, du bist ein Mann, du gehörst hier in die letzte Reihe.
Das fand ich sehr...
Du kannst froh sein, dass du da bist.
Da möchte ich gerne unsere Zuhörer in einmal ganz kurz mitnehmen. Es war nämlich so, dass wir ein bisschen am Rand standen, als es losging und insbesondere du wolltest sehr gerne da rein.
Ja.
Und für mich wäre es auch fein gewesen, da stehen zu bleiben, wo wir waren, aber du wolltest so gerne, da komme ich natürlich auch gerne mit, weil das fand ich halt auch besser noch. Ich hätte mich jetzt aber nicht in dieses super enge Gedränge reingedrückt.
Ja.
Aber
es hat sich gelohnt.
Dann bist du halt einfach vorgegangen und da dachte ich, geil, ich hinterher. Und dann ungefähr nach 2,5 Metern gefühlt, bums, standen wir vor einer Mauer von einer Person letzten Endes, die dir irgendwie ein paar Worte zugeworfen hat. Und dann hast du dich nur umgedreht und hast gesagt, es geht nicht weiter. Und ich habe mir gedacht, warum denn nicht? Das Konzert läuft, da ist Bewegung. Man konnte schon die tanzenden, springenden Leute
sehen.
Wir waren
ein ganzes Stück, waren wir gut vorangekommen.
Ja.
Ich habe nämlich, es ist nämlich so ein Typ, ist einfach komplett... Einfach durchgerannt. Und da habe ich mich in sein Kielwasser begeben.
Ja.
Und dann ist er durchgerutscht und da hat die das gemerkt und hat zugemacht.
Hat zugemacht.
Und zack, war ich vor der Schranke.
Und das ausgerechnet, wo ich, der ja sonst immer einen Konflikt aus dem Weg geht, wenn ich vorne gestanden, ich wäre da einfach straight vorbeigegangen. Ich hätte vielleicht noch gesagt, ey, sorry, aber egal, ciao.
Aber ich habe dann meine Chance abgewartet, dann gab es nochmal irgendwie noch einen Moment, wo wir wieder standen und dann hat es irgendwann
geflutscht. Und dann waren wir drin.
Und da habe ich aber schon gedacht, weil das, also irgendwie habe ich schon das Gefühl gehabt, hier ist darauf zu achten, dass man sich nicht vordrängt. Aber eben, die Leute, die tanzen wollen, die sollen auch tanzen und das ist dann ja auch alles okay gewesen.
Ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwie schlechte Laune verbreitet haben.
Nein, aber insofern finde ich auch dein Hinweis mit dem T-Shirt in der Umgebung ein bisschen sehr anbiedernd und ein bisschen, man trägt da auch Eulen nach Athen mit.
Schön.
Vielleicht sollte der das besser in anderer Umgebung tragen.
Tut er ja vielleicht auch.
Tut er vielleicht auch so. Vielleicht mal mit einem Antifaschismus-T-Shirt nach Italien.
Das wäre ja verrückt. Über Antifaschismus müssen wir auch gleich noch reden. Okay, das war das Thema Benny und Tim beim Blond-Konzert. Du bist jetzt auch hochoffiziell ein Blondinator. Vielleicht hast
das möchte ich nicht sagen.
Ne, ist zu spät. Du bist jetzt Blondinator.
Nein, da mache ich nicht mit.
Du hast dich sogar im Kreise gedreht, als auf der Bühne gesagt wurde, alle sollen sich im Kreis drehen, damit die Periodenschmerzen weniger werden.
Ja.
Aber bist kein Blondinator.
Ja. Ich mache da ja nicht, ich torpediere ja da nicht die Show. Aber ich möchte nicht Teil einer Bewegung sein.
Also ich musste auf jeden Fall feststellen, zufälligerweise, als ich Ende November bei denen war, hatten die auch gerade alle ihre Periode und dann musste man auch irgendwas machen.
Ja.
Also die haben einen sehr unregelmäßigen Zyklus, die drei.
Ja.
Okay, wir machen ein kurzes Päuschen.
Und dann geht es weiter mit einem Pläuschen.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ich habe hier noch was liegen. Ich habe was mitgebracht. Das habe ich eigentlich mitgebracht für, falls es scheiße wird heute.
Ja, war aber gar nicht.
Vielleicht bewahre ich mir es einfach aus fürs nächste Mal.
Nee, es wird nie mehr scheiße. Die Zeit der schlechten Podcasts ist vorbei.
Das kann sein. Aber das ist schon ein richtig, richtig heftiges Highlight.
Ja, geil. Ich freue mich drauf. Komm.
Noch in dieser Folge. Ja, ich habe noch andere Highlights. Ich habe so viel. Ich will auch ins Bett. Wir trinken jetzt was. Bis gleich.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala!
Hi, wir sind zurück. Du hast noch was in deinem Handy, was du unbedingt loswerden musst, sonst ist es outdated.
Hallo, wir sind zurück. Ich habe noch was in meinem Handy. Das ist richtig. Und zwar geht es um den Winter. Ich habe mit Schrecken festgestellt, wie krass wir in Norddeutschland diskriminiert werden, was die elende Dunkelheit angeht. Mhm. Und man weiß natürlich, dass es Unterschiede geben muss, wenn man von Norden nach Süden geht. Aber ist dir bewusst, dass es in München im Winter, im tiefsten Winter, im dunkelsten Winter, eine Stunde länger hell ist als in Hamburg?
Nee, das war mir nicht bewusst.
Was das für einen Unterschied macht. Also es ist auch im Sommer weniger lange hell, aber wie wir hier aufatmen, wenn es wieder eine Stunde mehr ist, so wie jetzt eigentlich es im Grunde schon ist. Und das sich vorzustellen, dass es die nie in diese Tiefen, das ist ja so ähnlich wie wir hier über Finnland oder nicht Finnland, über Lappland oder ganz einfach den Nordpol nachdenken.
Island. Ja, das ist schon beeindruckend, dass es innerhalb von Deutschland solche Unterschiede gibt.
Eine Stunde.
Und gerade, weil wir jetzt einfach hochoffiziell, ich glaube, es ist wissenschaftlich bestätigt, den längsten Januar aller Zeiten hatten.
Ja.
Alter!
Jedes Jahr. Ich habe es letztes Jahr schon gesagt, es wird jedes Jahr schlimmer. Oh. Du hast mich überzeugt. Dieser Januar hat alle Rekorde gebrochen.
Das war wirklich so krass. Krass
ja.
Lang.
Ja.
Richtig gefreut, dass es Februar war.
Ja, es ist jetzt, aber jetzt ist auch schon der fünfte, wie die Zeit rast.
Jetzt seit Februar ist fast wieder Hochsommer.
Ja.
Lange kann es nicht mehr dauern.
Nein. Die ersten Krokusse stecken schon ihre Köpfchen aus der Erde. Wirklich wahr.
Neulich hat man schon mal Vogelgesang gehört, als es irgendwie 10 Grad und sonnig war.
Ja, herrlich war das.
Ja. Ja, auch, ja. War, ist, ja.
Ein Wunder, dass es mir so miserabel geht gestern und heute. Da habe ich gar keinen Grund zu.
Ja, dann ändere das. Ändere das. Ganz kurz, auch das ist sonst verjährt. Ich war vergangene Woche erneut bei der Anti-Nazi-Demo, bei dieser yeah. ganz großen. Und hatte ein Schild dabei. Ich habe ein Schild gebastelt, welches ich, wie ich jetzt gerade entschieden habe, zum Cover dieser Folge bei Belebu-Podcast bei Instagram machen werde. Es steht bei uns jetzt im Fenster. Hast du es schon
ja,
gesehen?
Wie man kann es nicht so ganz sehen, weil die, wie heißt das? Verspannung? Das Gitternetz des Fensters?
Das Gitternetz des Fensters, ja.
Das verdeckt einige der Buchstaben.
Mhm. Jetzt ist es eine Pro-Nazi-Äußerung.
Es hat mich erinnert an mein altes Obi-Schild und an die Regenbogenflagge auch, die bei uns lange hing.
Ja.
Und ich finde das grundsätzlich gut. Ich habe mich gefragt, wie das hier in der Gegend aufgenommen wird. Also ob das eher so eine, in dieser Bubble ist sowieso, sind sich alle einig, oder ob es tatsächlich Leute gibt, die sich daran stoßen, oder ob es in irgendjemandem irgendetwas auslöst. Weil ich habe nicht so sehr darüber nachgedacht, wie ich finde, dass das Schild da hängt, sondern wie das wirkt in dieser Gegend.
Und was glaubst du?
Ich bin nicht so richtig zu einem Schluss gekommen. Ich habe gesagt, schaden kann es nicht.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wie lange das da wohl hängt und ob es irgendwann einen Grund gibt, es abzunehmen und was man sich dabei dann denkt. Ich habe mich auch schwer damit getan, die Regenbogenflagge abzuhaben. Habe mich dann ein bisschen getröstet, dass sie so runtergerockt war, dass es schon aussah wie diese... Ach, das ist manchmal ist das so traurig, wenn man so...
Ich hätte einen sehr, sehr guten Grund, es abzuhängen, weil ich dadurch viel schlechter bei euch in die Küche luschern kann, wenn ich im Flur stehe.
Ah, von da luscherst du mal. Ich dachte,
auch immer nur überall, aus dem Schlafzimmer. Nö,
von ganz oben vor allem.
Vor allem von ganz oben, ja. Auch aus dem Schlafzimmer. Aber seitdem wir auch da die Tür wieder offen haben, auch öfter durch...
Kann man eigentlich gut den Vermüllungsgrad der Küche erkennen oder den Aufgeräumtengrad?
Nee.
Das ist nämlich sehr unterschiedlich. Ich mache ja gefühlt, jeden Tag muss ich dreimal am Tag die Küche
sauber. Nee, das kann ich erkennen.
Und manchmal ist es da so voll, dass ich denke, eieiei, wenn Tim jetzt gerade rüberguckt, dann denkt er, er muss irgendwo anrufen und uns retten.
Bettine Wittler oder so. Ich glaube, dass ich das nicht so denken würde. Ich gucke nur immer, ob eure Kühlschranktür auch wirklich zu ist. Sonst judge ich da nicht.
Kontrolle,
ein bisschen Kontrolle. Genau, aber diese Veranstaltung war irgendwie sehr schön. Die war halt auch mal wieder unfassbar voll. Es hat richtig lange gedauert, von dem Moment, wo gesagt wurde nach der Kundgebung, so, jetzt gehen wir los, einmal durch die Innenstadt.
Das war keine Kundgebung.
Doch, es gab eine Kundgebung. Also. Da hat Michel Abdullahi gesprochen und Luisa Neubauer und Ali Neumann hat 2 Songs gespielt. Okay. Andere Leute haben Reden gehalten. Es hat Stunde 20 oder so haben die nur geredet.
Okay.
War aber auch cool. wir standen so weit weg, dass wir keine Bühne sehen konnten, aber es war alles von den Lautsprechern alles so aufgebaut, dass es ganz hervorragend alles zu hören war. Und dann haben sie immer gesagt, so, jetzt gehen wir los. Und bis zu dem Moment, wo wir da standen und uns wirklich, ich sag mal, 10 Meter weiter bewegt haben, ist locker eine Dreiviertelstunde vergangen. Weil das so lange gedauert hat, diese riesigen Menschenmassen in Bewegung zu setzen. Mhm. Weil hinter der Bühne, man musste so an der Bühne dann vorbeigehen, da war es auch so ein Nadelöhr, wie so ein Kreis, so ein Reißverschlussverkehr. Dadurch hat sich das extrem lange hingezogen, bis man sich überhaupt bewegen konnte. Aber war cool. Es gab die, ich fand, unangenehme Situation, da waren wir dann am Rathausmarkt und der war natürlich komplett von Polizeiautos abgesperrt, also ganz, 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 ganz viele Polizeiwägen haben dann einfach sich dahingestellt, was ich plausibel und akzeptabel finde, wenn da 100.000 Menschen dran vorbeimarschieren mit politischem Ansinnen. Und genau in dem Moment, wo wir da waren, haben wir die Demomenge so ein bisschen überholt, weil wir dringend pinkeln mussten und sind dann genau beim Antifa-Block gewesen, als sie da dran vorbeigefahren, gelaufen sind. Dann haben die einfach die ganze Zeit skandiert, deutsche Polizisten schützen die Faschisten. Und das war mir unangenehm. Mhm. Weil das, ich habe dann auch zu meiner Frau gesagt, ist das nicht irgendwie eine faschistische Äußerung? Weil das so irgendwie alle Polizisten und Polizistinnen über einen Kamm scheren.
Das ist ja das, weshalb ich so ein Problem mit ACAP habe.
Ja, ja.
Also dieses Pauschalisierende halt. Und dann auch noch auf einer Demo, wo die ja auch geschützt werden. Die geschützt werden von den PolizistInnen.
Ja, das fand ich.
Und sie haben bestimmt nicht PolizistInnen gesagt.
Nee, haben sie nicht. Dann hat sie es ja auch nicht so gut gereimt.
Bastarde.
Und ich habe passend dazu einen Artikel, den habe ich dir neulich geschickt. Ich weiß gar nicht, ob du den gelesen hast. Da ging es auch um das aktuelle Protestverhalten der deutschen Bevölkerung. Und da stand ein so schöner Satz drin, den ich mir gescreenshottet habe, den möchte ich einmal vorlesen. Demokratie wird ja mitunter missverstanden als ein Geschäft, in dem man nur Kunde wäre, etwas bestellt und wehe, es kommt nicht. Demokratie ist aber eine Veranstaltung, in der sich alle ermuntert fühlen dürfen, mitzumachen und mitzugestalten, wie auch die Demo am vergangenen Sonntag gezeigt hat. Mhm. Also eigentlich genau Wasser auf deinen Mühlen. Die Leute sollen, also es ist schon mal schön, ich sag mal, Flagge zu zeigen, aber es sollte daraus idealerweise auch etwas erwachsen, ja, wenn es wirklich darum geht, die Demokratie zu schützen und zu bewahren, weil...
Der hat jetzt die Süddeutsche, hat meinen Vorschlag auch aufgegriffen, hat der Headline, der hat Leitartikel, war jetzt rein in die Parteien.
Ja, guck mal. Da haben wir nochmal unseren Podcast, der...
Ja, die Welt verändert.
Der die Welt verändert. Und dann muss ich noch eine Sache unbedingt erzählen, weil ich befürchte, du hast sie nicht mitbekommen. Ich glaube, letzte Woche Samstag, also jetzt nicht der vorgestrige, sondern der davor, da lief das Dschungelcamp nach dem Supertalent. Auf RTL.
Ja.
Das Supertalent kennst du.
Ich habe es noch nie gesehen.
Aber du kennst aber das
Konzept. Halt Leute, die irgendein Talent haben.
Irgendein sagen, Talent.
Das war die Flötengeschichte.
Die Flötengeschichte.
Das habe ich wohl mitbekommen.
Und ich, also es war so, dass das, was da zu sehen war, Entschuldigung,
alles gut,
schon am Tag zuvor im Dschungelcamp angekündigt wurde von Sonja Zietlow und Jan Köppen. Und sie haben schon angedeutet, es wird wohl eine Frau da sein beim Supertalent, die mit ihrer Vagina auf einer Blockflöte spielt. Und nun wusste ich, dass das kommen soll. Und ich hatte schon, ich kenne ja mein RTL, dass sie das bestimmt ganz ans Ende packen. Und so war es auch. Und dann habe ich ein paar Minuten früher fürs Dschungelcamp eingeschaltet. Und siehe da, da war sie. Eine Australierin mit dem Künstlernamen, der in keinem Artikel, den ich darüber gelesen habe, als Künstlername identifiziert wurde. Beatrice McQueef. Kennst du den Begriff Queef?
Nein.
Meiner Meinung nach ist das ein Begriff, der von der Serie South Park geprägt wurde und bedeutet so viel wie, ich sag mal, Scheidenpups. Ein Queef ist ein Pups aus der Scheide der Frau, wenn da so Luft reinkommt. Kann ab und zu mal passieren.
Ja. Scheide soll man nicht sagen.
Vagina.
Ja.
Oder vielleicht auch aus der Vulva. Mhm. Who knows?
In dem Fall ist die Vagina, glaube ich, sogar richtig.
Kann sein.
Aber wer kennt sich schon damit aus? Sicher nicht die Leute.
Da sind wir keine Experten, was das angeht. Und tatsächlich war es dann so, dass man da reingeschaltet hat. Und da war da diese Frau, ich glaube, die ist so, keine Ahnung, Anfang 40, hatte ein weißes Hemd an. War zu dem Zeitpunkt, wo ich hingeschaltet habe, schon unten ohne. Dann hatte sie zwei Stühle aufgestellt, jeweils mit der Lehne zueinander, mit so ein bisschen Abstand dazwischen. Sie war zwischen diesen Stühlen, hat darauf Spagat gemacht, hat sich dann auf den Kopf gedreht und dann hat sie sich die Flöte eingeführt und hat dann alle meine Entchen geflötet.
Und hat es zum Publikum gehalten alles?
Ja, alles zum Publikum gehalten. Es war so, habe ich im Nachhinein gelesen, dass RTL bei der Aufnahme alle Minderjährigen vorher rausgeschickt hat. Ja. Im Fernsehen war es natürlich mit...
sie hätte ja auch einfach mit dem Rücken zum Publikum...
Sie war mit gespreizten Spagatbeinen, kopfüber, zwischen zwei Stuhllehnen und hat dann das getrötet.
Alle meine Entchen.
Und es gab Beschwerden.
Ja.
Es gab Beschwerden darüber. Ja, und es musste dann getestet.
Kalkulierter Skandal.
Musste dann geprüft werden. Und im Zuge dessen habe ich wieder, das möchte ich dir jetzt schenken, du magst die deutsche Sprache und das deutsche Beamtendeutsch manchmal sehr gerne und bürokratische Formulierungen. Und da habe ich jetzt Folgendes mitgebracht. Der Direktor der Niedersächsischen Landesmedienanstalt, Christian Krebs, begründet diese Entscheidung in einer Mitteilung an die SZ. Das war die Frage, ist das Pornografie oder nicht?
Und er sagt nein.
Er sagt nein. Also er sagt, dass Pornografie nicht vorliege. Unter Pornografie sei eine Darstellung zu verstehen, die unter Ausklammerung sonstiger menschlicher Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher Weise in den Vordergrund rücke und die in ihrer Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf sexuelle Stimulation angelegt sei, sowie dabei die im Einklang mit allgemeinen gesellschaftlichen Wertevorstellungen gezogenen Grenzen eindeutig überschreite.
Das ist hübsch.
Da hast du Pornografie.
Das gefällt mir sehr. Ich finde, das ist eine sehr enge Definition von Pornografie. Ich könnte mir durchaus pornografische Sachen vorstellen, die nicht unter diese Definition von Christian
Krebs
fallen. Das heißt, Christian Krebs würde Dinge zulassen, wo ich denken würde, weiß ich nicht, ob man das jetzt bei RTL zur besten Sendezeit zeigen sollte. Aber trotzdem sehr hübsch, ja.
Hübsch.
Auch zutreffend, formuliert. Finde ich. Vielleicht ein bisschen eng.
Ich hätte immer gedacht, sobald...
Weil du kannst dir viele sonstige menschliche Bezüge vorstellen, die dem Porno anhaften.
In aufdringlicher Weise.
Es kann weniger aufdringlich sein. Aber dann ist es vielleicht auch keine Pornografie mehr. Dann ist es vielleicht einfach eine sexuelle Darstellung, die zulässig ist.
Das stimmt.
Also zum Beispiel sind die Darstellungen in der Serie Sex Education teilweise auch recht explizit, aber niemand würde auf die Idee kommen, dass es pornografisch ist.
Das stimmt. Und es gibt ja auch, ich sag mal so, Kunstfilme, wo echt gebumst wird.
Ja.
Und
auch nicht pornografisch.
Auch keine Pornografie, weil das einfach nur quasi als Stilmittel genutzt wird und nicht in aufdringlicher Weise.
Ja, oder als Teil der Realität, die da beschrieben wird einfach. Und eben um eine Geschichte zu erzählen und so und nicht
Jetzt können wir die Folge alles über Pornografie nennen.
Sexuelle Stimulation, um Scientology.
Und dann ist Scientology Geschichte. Okay.
Alles über sexuelle Stimulation.
Wollen wir zum Highlight dieser Folge
kommen? Ja, lass uns zum Highlight dieser Folge kommen. Ich checke noch einmal, ob ich nichts ganz Wichtiges vergessen habe. Nö. Und den Rest hebe ich mir auf.
Okay, pass auf. Was ich hier vor mir liegen habe, ist ein Reisetagebuch, welches ich geschrieben habe, als ich vor 12 Jahren durch Indien gereist bin.
Oh, ich erinnere mich daran.
Das habe ich neulich wiedergefunden und habe es gelesen und habe an einigen Stellen über mich selber sehr lachen müssen.
Und da möchtest du gerne teilen.
Und ich habe etwas damals besessen, was man allgemeinhin als flotte Schreibe vielleicht bezeichnen könnte.
Das war immer gefordert.
Das war immer gefordert, bei Videospielzeitschriften und so. Ja, daher habe ich diesen Begriff. Eine flotte Schreibe.
Genau, das fand ich immer schon richtig schlimm. Ich wollte keine flotte Schreibe haben.
Ja, ich wollte eine haben, ich hatte keine. Eine
Schreibe, aber dann hattest du sie 2012. Eine flotte Schreibe,
ja, das konnte ich das noch.
Endlich.
Pass auf, ich werde auszugsweise vorlesen.
Ja.
26.03.2012.
Ja.
Auf dem Weg von Delhi nach Bikaner mit unserem Personal Driver Mohan. Die Straßen sind eine Katastrophe, daher die Schrift. Die sieht scheiße aus. Die Abwechslung ist der Wahnsinn. Runtergekommene Hütten, brennender Müll, neben dem eine Kuh schläft, Affen, die von Haus zu Haus hüpfen und eine Stunde vorher, als wir aus Delhi rausfuhren, gigantische Hochhäuser, moderne Bürokomplexe und Kinos.
Habe ich das mal erzählt? Dass in jedem Reiseführer zu jedem Ort auf der Welt immer steht, ist ein Ort der Gegensätze.
Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Immer. Aber es ist immer ein Ort der Gegensätze. Mhm. Man kann sich jede Stadt charakterisieren.
Ich bin mit meiner flotten Schreibe um diese Phrase herumgekommen.
Ja.
Gestern in Delhi sind wir schon recht viel rumgekommen. Unter anderem etwa eine Stunde durch Old Delhi mit der Rikscha inklusive Giftgasattacke auf dem Spice Market. Ich erinnere mich, sind wir über den Gewürzmarkt gegangen. Und mit einmal, als hätte es wirklich gerade einen Senfgasangriff gegeben, haben mir die Augen so getränt und ich konnte nichts mehr sehen. Wir mussten ganz schnell da raus, weil irgendwelche super scharfen Gewürze in der Luft waren. Ja. Das war wie eine Giftgasattacke, das war richtig schlimm. Des Weiteren, Gandhi Martyr Dome, in Klammern, Zitat, may we take a picture of you, weil die haben ja immer uns fotografieren wollen, weil die weiße Menschen lustig fanden.
Ja.
Und Männer in kurzen Hosen lustig fanden.
Finde ich auch lustig.
Das India Gate, wo nicht nur Festivalstimmung herrschte, sondern ein kleines Mädchen am liebsten verprügelt hätte. Also meine Begleitung. Genau. Unsere Planung hat nicht funktioniert. Ist egal. So, 27.03. Auf dem Weg von Bikaner nach Jaisalmer. Die Straßen sind besser. Momentan zumindest. Wir haben
ist die Schrift auch besser?
Ein bisschen. Wir haben in einem quasi Luxushotel genächtigt mit Zimmerservice, Minibar und Zierfischen im Eingangsbereich. Das volle Programm. Es gab sogar warmes Wasser, Ausrufezeichen. Die Fahrt in der Früh zum Fort oder Tempel oder beides haben wir auf mein Drängen hin ausfallen lassen, damit wir etwas mehr Schlaf bekommen. Mohan schien sich auch zu freuen. Ein paar Worte zu Mohan. Er ist ziemlich cool, ist immer zuverlässig, begrüßt uns stets mit einem Lächeln und lässt keine Gelegenheit aus, vielmehr mir, was zum Kiffen anzubieten. Zudem ist er für indische Verhältnisse top gestylt. Seine Kleidung ist so weiß wie die Sitzbezüge unseres Hochzeitsautos. Wir sind in einem weißen Hochzeitsauto.
Und die anderen Menschen in Indien waren nicht so
cool gestylt? Nee, die waren nicht so cool gestylt. Er war immer tipptopp. Außerdem fährt er vergleichsweise defensiv, vor allem im Vergleich zu unserem ersten Fahrer, der uns vom Flughafen abgeholt hat. Obwohl er pro Tag mehr hupt, als ich in meinem ganzen Leben tun werde, äußerst ungern den fünften Gang verlässt und es natürlich keine Sicherheitsgurte hinten gibt, you don't need, it's a strong car, fühlen wir uns im Grunde sicher, ich jedenfalls. Dass das Auto überhaupt noch fährt, ist eh ein kleines Wunder. Die, in Anführungszeichen, Straßen, die wir gestern teilweise gefahren sind, waren mehr Offroad. Ich hätte mir mit einem Jeep schon etwas Sorgen gemacht. Aber Mohan hat über 400.000 Kilometer damit schon zurückgelegt und kennt sein Auto gut. Allerdings hat er mich herzlich ausgelacht, als ich ihn fragte, ob es einen Plan gäbe, falls das Auto kaputt gehen würde. Ein ADAC habe ich hier noch nicht gesehen. Immerhin haben wir einen Ersatzreifen.
Sehr deutsche Frage.
Naja, pass auf, das macht gut. 29.03. In der Wüste Thar. Wir haben einen unglaublich tollen Tag hinter uns. Erst startete er mit einem längeren Spaziergang durch das wahnsinnig coole Jaisalmer, das so aussieht wie Agrabah bei Aladdin. Wir haben Kamelhoden und Penis gesehen und werden heute vielleicht noch was davon kaufen als Souvenir. Dann waren wir noch.
Habt ihr nicht gemacht?
Doch, haben wir gemacht.
Okay.
Dann waren wir noch in einem Internetcafé bei einem unglaublich netten Inder. Um 14 Uhr wurden wir beim Hotel von einem Jeep abgeholt und mit drei Japanern eine Stunde raus in die Wüste Thar gefahren. Allein die Fahrt hat schon irre Spaß gemacht. Mit 100 Sachen über eine Buckelpiste. Dann kamen wir in einer Art Dorf an mit kleinen Strohdachhütten und einem Platz aus Steinfliesen. Kurz darauf ging es auch schon los zu den Kamelen. Mit improvisierten Turbanen und massig Sonnencreme ging es ca. 2 Stunden auf Laila und Pablo durch die sengende Sonne auf die höchste Sanddüne. Dort warteten wir mit schmerzenden Hintern nochmal etwa 1,5 Stunden auf den doch etwas unspektakulären Sonnenuntergang. Wir ritten auf dem Hinweg zu zweit, plus unsere Guides, aber auf dem Rückweg, der wesentlich kürzer war, dann mit allen anderen Touristen zusammen. Wieder im Camp angekommen, gab es zunächst indische Live-Musik, etwas Getanze und einen Feuerschlucker. Danach Essen am Buffet, wobei einfach jeder alles aufgefüllt bekommen hat. Aber das war okay, denn wir waren mittlerweile ziemlich hungrig. Und dann das Highlight. Wer wollte, durfte in der Wüste übernachten. Auf Feldbetten unter sternklarem Himmel.
Das hast du mir erzählt, ja.
Dafür wurden wir mit den Betten und Decken auf Kamelkutschen verfrachtet und circa 1/2 Stunde in die Wüste rausgefahren. Das war großartig. Hat zwar so gut wie gar nicht geschlafen, dafür hat sie mitbekommen, wie unser Kamel in der Nacht zu flüchten versucht hat. sie konnte schlecht schlafen, weil Sakamee hörbare Verdauungsprobleme hatte und zudem immerzu mit seiner Glocke geläutet hat. Er hatte so eine Glocke um den Hals, wie eine Kuh. Plötzlich hörte man ein lautes Knacks und Hufgetrappel. Der Kamelführer sprang auf und rannte hinterher. Für 15 Minuten war nichts zu sehen, bis auf ein entferntes Leuchten seiner Taschenlampe. Dann brachte er schimpfend das Kamel zurück und band es wieder an. Ich habe das leider verschlafen. Ah, hier rede ich noch sehr viel über Essen und so. Jetzt sitzen wir ungewaschen und etwas erschöpft im Auto und haben ca. 4 Stunden Fahrt vor uns. Für die Strecke haben wir einen Mitfahrer, der auch nach Jodhpur muss. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Freund oder Bekannter von Mohan ist oder ein völlig Fremder. Zuzutrauen wäre ihm bzw. jedem Inder, den wir bislang kennenlernen durften, beides. Und dann habe ich noch ein kleines Highlight.
Du hast viel geschrieben.
Ich habe viel geschrieben, ja, es war...
Hast du nur in dem Urlaub geschrieben oder hast du das häufiger?
Nur in dem Urlaub.
Und hast du insgesamt in der Zeit, du hast ja mal einmal dein Tagebuch vorgelesen von viel, viel, viel früher.
Ja.
Hast du davor oder danach oder seither irgendwann nochmal irgendwas geschrieben?
Nein, gar nichts. Gar nichts, überhaupt nicht. Gestern waren wir in Pushkar. Das ist eine heilige Stadt und in der es verboten ist, Alkohol zu trinken, Fleisch zu essen oder Händchen zu halten. Die Stadt war voller Pilger, coolen Läden, Schnäppchen, aber auch Abzockern.
Habt ihr Händchen gehalten?
Nein, natürlich nicht. Ja, wir nehmen Rücksicht auf solche...
Ihr wolltet doch Quatsch nicht verprügelt kriegen. Und inhaftiert werden.
Genau. Einer davon, von den Abzockern, hat uns erwischt. Bla 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 bla. Da sind wir zu irgendeinem so See. Und dann von dem heißt es, von dem, dass Bruma dort einst eine Blume oder Saatkorn fallen ließ und daraufhin die Stadt um den See herum entstand. Die armen Handwerker, die die Häuser gebaut haben, von einer Gottesblume um den Lohn gebracht. Das war nicht ganz gut. Und eigentlich hatte ich noch eine gute Sache. Und zwar, wo wir im Zug sind.
Ach, das ist das, wo ihr, wovon du schon mal berichtet
ja, hast, genau.
Wo die Riesenfamilie reinkam.
Ganz offensichtlich sind die nicht reingekommen, sondern wir waren schon da. Als der Zug dann kam, fanden wir unsere Plätze von einer indischen Familie besetzt. Die aber sofort versicherte, dass es kein Problem sei, wenn wir uns zwischen sie setzen würden. Auch Schlafplätze wurden getauscht. Das gleiche Schicksal teilten wir uns mit zwei Kanadierinnen, die auf die oberen Betten verbannt wurden. Das waren so, dass man so auf drei Etagen auf beiden Seiten kennt man, ne? Obwohl sie andere Plätze reserviert hatten. Wir waren recht müde und haben schon zwischen 8 und 9 das mittlere Bett aufgebaut. Hatte das ganz untere, also quasi die Sitzfläche, und die indische Familie hatte noch kein Dinner gehabt. Während ich in meiner Koje lag und las, roch ich plötzlich Essen, schaute runter und sah auf sehr kleinem Raum ein maximal groß aufgebautes indisches Buffet. Und mittendrin. Dass wir mit unserer Liegeaktion Sitzplätze wegnahmen, hat keinen größeren Ärger verursacht. Konnten sie sich doch auf die liegende setzen. Die insgesamt 36 Stunden Zugfahrt war weniger schlimm als gedacht. Denn wir konnten ganz gut schlafen, als die Familie dann mittags ausgestiegen war.
30 Stunden ja, Zugfahrt.
Ohne Pause auch, ohne Aufenthalt, Alter. Ohne dass man rauchen konnte.
36 Stunden.
Ja, das war lang. Richtig viel gelesen. Ja, das habe ich mitgebracht, habe ich neulich gefunden. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz witzig.
Ich habe ein Buch von einem Großteil meiner Urlaube zwischen 2010 und... Weiß nicht, 2020 oder so.
Das kannst du veröffentlichen. Die Benny-Chroniken.
So lustige Anekdoten drin. Großartig. Ich lache manchmal Tränen, wenn ich das ausgrabe.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe da auch einige Dinge erst wieder erinnert, als ich das gelesen habe. Ja,
das ist schön. Ich bedauere immer noch, dass ich nicht mehr schreibe. Ah, was soll's. Ja, kann ich auch mal bei Gelegenheit mitbringen. Da sind große Highlights drin. Schön. Indien.
Ja.
Wie ist das so im Nachhinein mit mehr Distanz dazu? Hast du davon, war das irgendwie, manchmal ist es ja so, du bist da, dann bist du in der Situation, dann findest du es gut oder schlecht oder so, aber hast du das Gefühl, im Nachhinein war das irgendwie eine Reise, die irgendwie was in dir verändert hat oder die dir nachhängt oder wo du was von mitgenommen hast oder die dich beeindruckt hat? Oder?
Also beeindruckt hat sie mich auf alle Fälle. Ich habe währenddessen ganz häufig gedacht, das ist schon krass, weil das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich so wirklich in eine völlig andere Kultur eingetaucht bin. Weil wir haben zwar relativ viel auch Touri-Sachen gemacht, wir waren in Taj Mahal, die letzten 5 Tage, glaube ich, sind wir ja mit in den 36-Stunden-Fahrt nach Goa gefahren, was ja auch mega touristisch ist, wo auch sogar indische Männer kurze Hosen tragen. Da sind wir gar nicht mehr fotografiert worden, da waren wir gar keine Besonderheit mehr. Aber dadurch, dass wir die ganze Zeit unseren Personal Driver hatten und unsere Route sogar festgelegt wurde von dem Hotelchef von unserem allerersten Hotel in Neu-Delhi, der hatte uns damals gefragt, was habt ihr denn so vor? Und wir hatten einen Plan und dann wollten wir halt vor Ort die Zugtickets buchen. Er hat gesagt, das könnt ihr vergessen, in Indien ist gerade Ferienzeit und die meisten Menschen können es sich nicht leisten, außer Landes zu fliegen. Deswegen werden alle Züge voll sein oder die allermeisten, das könnt ihr nicht machen. Ich kann euch einen Fahrer besorgen, ich mache euch eine Route fertig. Und das hat er gemacht und das war, wie gesagt, auch touristisch, aber zwischendrin auch einfach auf irgendwelchen Dörfern angehalten, da gerastet, da auch diesen komischen Typen kennengelernt, der viele Stunden mit uns zusammen im Auto gefahren ist. Vielleicht kannten die sich, vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber so habe ich wirklich den Eindruck bekommen, dass ich das Land oder dass ich Teile vom Land wirklich gesehen und kennengelernt habe und ein bisschen Einblick in die Kultur gekriegt habe, wie man, wenn man wirklich so mit, man sieht es den Menschen ja teilweise an, wie arm die sind und man ist dann da bei denen auf dem Dorf und die teilen trotzdem das Essen mit dir, so dieses Klischee, was man immer auch vom indischen Volk hat. Aber das hat sich zu 100% bestätigt und das war schon alles ziemlich cool und ziemlich aufregend. Ob mich das jetzt nachhaltig beeindruckt und verändert hat, das glaube ich eher nicht. Ich würde gerne noch eine Sache finden, wo ich genau mir selber so eine Frage gestellt habe.
Aber so habe ich gelernt, was auf Polnisch was macht die Wurst heißt.
Was macht die Wurst?
Wir sind da irgendwie auf in Polen und da irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir da lang spazieren gegangen. Und haben auch eine Familie getroffen, die da in so einem kleinen Haus mit so einem kleinen Garten war und da gerade gegrillt haben. Und da war auch nicht klar, ob die, mit denen wir unterwegs waren, die kennen oder nicht. Also war wahrscheinlich, aber irgendwie konnte es in dem Moment nicht. Und die haben sofort gesagt, wir waren irgendwie zu 6 oder so, kommt alle her, wir grillen gerade, kommt, wir machen euch eine Wurst. Standen wir da rum und haben gewartet, bis die Wurst fertig gegrillt ist. Und dann hat einer einfach in die Stille gesagt, so Robi Kielbasa.
Was macht die Wurst?
Was macht die Wurst?
Das hast du dir gemerkt?
Das habe ich mir gemerkt. Das ist der einzig komplette polnische Satz, den ich kann. Was macht die Wurst?
Hier, ich habe ja noch geschrieben, überhaupt habe ich in den letzten 1,5 Wochen festgestellt, dass mir einige der westlichen Annehmlichkeiten ganz schön fehlen. Das fängt beim gewohnten Frühstück an, habe ich geschrieben, vor allem ein guter Kaffee. Ich trinke überhaupt gar keinen Kaffee zum Frühstück mehr.
Gibt es in Indien keinen guten Kaffee?
Nein, das ist alles eine richtig krasse Zuckerpampe. Unerträglich süß. Geht bei trinkbarem Leitungswasser weiter und hört bei einer gewissen Anonymität, wenn man durch die Straßen schlendert, noch lange nicht auf.
Oh, trinkbares Leitungswasser ist echt das Geilste.
Das ist ein krasser Luxus, ey.
Wenn man dann immer durch die Hitze läuft, um noch mehr Plastikflaschen zu kaufen.
Offenheit ist ja eine gute Sache, aber irgendwann freut man sich doch über jeden, der einen in Ruhe lässt, wenn man durch die Gegend bummelt. Auf der anderen Seite sind die Inder fast alle extrem freundlich und hilfsbereit. Es ist für uns nur schwer zu unterscheiden, wer nur an unser Geld will und wer tatsächlich an uns interessiert ist, wenn er fragt, what's your name, which country oder nice tattoo, nice hat. Ich glaube, der Idealfall wäre eine westliche Infrastruktur, die nicht fast ausschließlich auf Touristen angewiesen ist, mit indischer Mentalität und Offenheit. Das wäre ein Traum. Habe ich damals gedacht. Also das war eine Erkenntnis, die ich hatte.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt doll anders wäre, wenn ich diese Reise nicht gemacht hätte.
Ja.
Aber cool. War schon cool.
India.
India.
Come to India. Sind noch nicht genug Leute hier. Mann, gibt es viele Menschen in Indien.
Ja, das stimmt.
Alter, das ist einfach eine Menge an Menschen. Ich habe neulich auch mal wieder gedacht, es gibt einfach so fucking viele Menschen.
Mhm.
Und dann lernst du wenige davon richtig gut kennen und weißt so ganz gut über die Bescheid und wie die ticken und wie die reagieren. Und da draußen gibt es so viel mehr noch.
Mhm.
Kannst du gar nicht alle kennenlernen.
Ich bin neulich mit meiner Frau Bahn gefahren. Das war eine normalvolle Bahn. Und ich habe mich umgeguckt und habe dann irgendwann zu ihr gesagt, voll verrückt, ich kenne die Weißen hier gar nicht. Und ich fahre diese Linie regelmäßig. Ja, ich wohne mein Leben lang schon in dieser Stadt. Abgesehen von diesen 3 Wochen in Indien war ich noch nie so lange außerhalb dieser Stadt.
Ich möchte ja immer, dass jeder Mensch über seinem Kopf so einen kleinen Counter hat, an dem man sieht, wie oft man dieser Person schon begegnet ist. In seinem Leben.
Geil, kann ich
voll nachvollziehen. Vielleicht ist dann da so ein ganz, ganz alter Mann und da hat er eine 75. Einfach weil man den durch Zufall in den letzten Jahren immer wieder
im Supermarkt an ihm vorbeigelaufen, auf dem Markt getroffen, in der Bahn getroffen.
Und wie viele dann wohl dabei wären, wo eine 1 drüber steht oder eine 0 in dem Fall dann?
Das lässt sich bestimmt ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, auf Menschen mit einer 1 zu treffen.
Ja.
Ich vermute, es sind auch die meisten. Aber das könnte jetzt auch einfach.
Weiß ich nicht.
Also, ja, ich glaube, das hängt sehr, sehr stark von deinem mobilen Verhalten ab. Wenn du irgendwie zum Beispiel immer sehr straighte Arbeitszeiten hast und immer in dieselbe Bahn, zur selben Uhrzeit steigst, da wirst du safe jeden Tag Leute haben, die genau das Gleiche haben, die dieselbe Anfahrtszeit haben. Oder?
Aber man erkennt diese immer nicht wieder. Man guckt sich Leute ja schon an.
Ja, machst du das wirklich?
So, ja, natürlich. Also das ist auch die Frage, ab wann ist es ein Counter? Wenn du die Leute wirklich ins Gesicht guckst oder wenn du in der Umgebung von 40 Metern dich befunden hast, ab wann zählen die Leute? Aber ich gucke mir schon Leute an und dann denke ich auch häufig darüber nach. Und dann denke ich, wie häufig habe ich den wohl jetzt schon gesehen bei dem?
Ja, solche Fragen, da hast du mich eingeführt, so Wunschstatistiken einfach aufzustellen. Das wäre schon ganz schön. Ich hatte so einen Gedanken bei dieser großen Demo, wo ich mich dann, als wir dann so langsam mal da losmarschiert sind, mich gefragt habe, wie viel Liter Urin befinden sich in allen Demo-teilnehmenden Blasen zusammengerechnet? Ja. Wie viele Liter sind das? Ja. Das wären sicherlich eine ganze Menge gewesen.
Ja, eine ganze Menge.
Es hat ja auch, wie gesagt, ziemlich lange gedauert, bis es da mal losging.
Ja. Das ist so durchschnittlich wie viel fast eine Blase?
Eine gesunde.
Wenn du, sagen wir mal so, wenn du normal auf Klo musst, wenn du nicht schon kurz vorm Platzen bist, du würdest sagen, oh, ich muss pinkeln.
Ja, so 300 Milliliter.
Okay. Was würdest du sagen, ist durchschnittlich in den Leuten dann drin? 150?
Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Wie viel haben die getrunken? Wann waren die zuletzt
auf Toilette?
Ja, aber so
durchschnittlich.
Wie viel können die so aufhalten?
Unterschiedlich.
Ja, wahrscheinlich 150, 200 so.
Ja, das heißt.
Guckst du auch am Anfang der Veranstaltung oder mittendrin? 100.000 sollen es, glaube ich, gewesen
sein. Das mal 100.000. Da sagen wir auch noch 100 Milliliter mal 100.000. 100 mal 100. Sind 1.000 sind ein Liter, also sind das 10.000 Liter Urin.
10.000 Liter Pisse.
10.000 Liter Pisse gegen heute demonstrieren. Das ist ein Pass pro Toto.
Gehen und demonstrieren. Nee.
Nein. Pass pro Toto ist, wenn ein Teil für ein Ganzes zählt. Also...
Ein Teil zählt für... Was?
Ja, die Pipi zählt für die Menschen. Also du sagst, 10.000 Liter Urin gehen demonstrieren, meinst aber 10.000 Menschen. Mhm. Diesen Teil. So wie du irgendwie sagst, so, wir haben hier 20 Nasen, also brauchen wir 40 Burger.
Oder in so einem expressionistischen Gedicht aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, der Kinderwagen schreit.
Nee.
Das ist ja nicht der Kinderwagen, der schreit, sondern das Kind im Kinderwagen.
Ja, aber dann ist es nicht ein Pass pro Toto, weil der Kinderwagen nicht Teil des Kindes ist.
Damals vielleicht schon noch.
War das so Cyborg-mäßig verwachsen?
Wurden so raufgeschraubt,
ne? Damit die da ja, okay. Nee, das ist noch was anderes.
Noch was anderes.
Und dann gibt es noch das Gegenstück, das ist dann ein Totum pro Pate. Das ist, wenn das Ganze für, also wenn du sagst, Deutschland hat 2-0 gewonnen. Dann hat die deutsche Nationalmannschaft gewonnen.
Ah, okay.
Und dann wird Deutschland zählt Totum das Ganze für den Teil und der Teil für das Ganze.
Da lässt sich das Germanistikstudium auch nicht mehr verbergen, dieses Spezialwissen.
Das macht sich bezahlt.
Das macht sich absolut bezahlt. Sehr gut. Ich wollte noch irgendwas Wichtiges sagen. Warte kurz. Sag mal was.
Kleine Menschen dieser Welt. Sucht euch etwas
Wachstumsgeld.
Zahlt damit am Automat. Schon wächst ihr.
Ein Damenbart. letzte Sache, die mir zur Demo noch einfällt. Das, ein lustiges Demoschild, was ich gesehen habe, war, wo bleibt mein Demo-Geld? Da musste ich drüber lachen, weil es ja Leute, die diese Demos nicht so gut finden, verbreiten ja gerne solche Sachen, die sind bezahlt.
Ja.
Und die Frage, wo bleibt mein Demo-Geld, fand ich ganz witzig. Und dann würde ich gerne noch, das ist super gut, das ist das Letzte, was ich heute von dir wissen möchte. Du hast dich ja gerade als cyberguter Germanist herausgestellt oder bewiesen, dass du einer bist.
Cyber?
Cybergut.
Cybergut, ist
Cybergut.
Das Jugendwort des Jahres 2024?
Ja, vielleicht.
Cybergut.
Cybergut, you heard it here first. in Geschichten.
Ja.
Oder, ja doch, in Geschichten, wenn du liest. Und da ist wörtliche Rede.
Ja.
Lernt jeder Mensch in Deutschland, Anführungszeichen unten, Anführungszeichen oben.
Ja.
Es gibt nahezu kein gedrucktes Buch, die so wörtliche Rede darstellen, sondern die haben immer diese kleinen Pfeile. Diese ja. zwei kleine Pfeile ja. und die zwei größere Pfeile.
Ja.
Why?
I don't know. Also erstmal
ist das? Ja in, wo kommt das her?
Im Englischsprachigen ist es Anführungszeichen oben, Anführungszeichen oben. Da gibt es die Anführungszeichen unten nicht.
Ich frage auch den Germanisten, nicht den Anglizisten.
Und diese Pfeile kann ich dir nicht erklären.
Ist dir das schon mal aufgefallen?
Jein. Also ich weiß, dass es das gibt und ich habe da, glaube ich, auch schon mal drüber nachgedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das konsequent in Büchern so gemacht
wird. Also ich achte da irgendwie immer drauf. Und
wie ist das denn, wenn du was schreibst?
Oh, Anführungszeichen unten, Anführungszeichen oben. Wie ich es gelernt habe.
Das ist eine interessante Frage.
Wie ich es gelernt habe. Und ich habe mich gefragt, wenn ich habe ja so eine flotte Schreibe mal gehabt.
Hast du.
Wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, dann würde ich natürlich Anführungszeichen unten, Anführungszeichen oben machen. Das heißt, bevor das Ding in den Druck geht,
ja.
muss das ganze Ding nochmal umgeändert werden, dass da diese zwei Pfeile jeweils hinkommen.
Ja, ich wusste es.
Du machst oben und oben.
Ja, weil ich bin so ein absolut assiges
Schwein.
Ja, Schwein. Ich bin einfach so ein prätentiöser Arsch. Ich mache Anführungszeichen oben. Hier ist nämlich Anführungszeichen oben, einfach das Zitat von mir selber, glaube ich. Wer in den Abgrund geblickt. Wer in den Abgrund geblickt hat, fällt nicht so leicht hinein. Steht hier. Das ist mein Bonmo.
Das klingt ein bisschen wie Casper. Ich blicke in den Abgrund. Nee, warte mal. Scheiße, wie geht das? Blick zurück in den Abgrund und der Abgrund blickt zurück.
Ja.
Hitze drückt.
Man fällt nicht so leicht rein, weil man es kennt. Man ist so durch die taumeln. Das beginnt der Eintrag mit vollkommen unbegreiflich, dass das Einschlafen jeden Abend funktioniert.
Weiß ich nicht. Finde ich nicht.
Manchmal denke ich darüber nach. Dann liege ich da und dann denke, es ist doch so seltsam, dass es wirklich so ist, dass irgendwann, buff, man diesen Übergang hat.
Warum ist das seltsam? So funktioniert dein Körper. Dein
ja,
Körper
aber dass du
keine Energie mehr und brauchst neue.
Ja, aber dass du dich einfach irgendwann entscheiden kannst, so jetzt schlafe ich. Dann legst du dich hin und dann dauert es nicht so lange, du schläfst.
Ja.
Das ist ein bisschen ja, schon Zauberei.
Gut. Ist ein kleines Wunder. Ist ein ja. kleines Wunder. So, wir werden heute nicht mehr der Irgendnur-Frau schreiben, von der habe ich nicht weiterhin kein Geld bekommen. Vielleicht beim nächsten Mal. Du bist in deiner eigenen Notizen.
Ja.
Verbuddelt. Gut, vielen Dank. Vielen so. Dank, vielen Dank, vielen Dank.
Ich bedanke mich bei meinen
Fans.
Bei meinen Fans für ihr Applaus. Das ist ein Running Gag, der wir Leute im Brüder müsst ihr nicht verstehen.
Running Gag ist es nicht.
Es ist ein alter Gag, den ich manchmal ausgrabe und der nie Anwendung findet, aber mich jedes Mal zum Schmunzeln bringt. Ich bedanke mich für ihr Applaus.
Obwohl ich ihn nie anwende, bringt er mich immer zum Schmunzeln. Okay, das war ganz gut. Es ist jetzt gleich 9:10. Wir freuen uns, dass... 9:10, ja. 9:10.
Und gleich ist es 9:10.
Gleich ist es 9:10. ich bin froh, dass der Januar geschafft ist.
Oh Mann.
Du fährst übermorgen nach Berlin oder so?
Ich fahre übermorgen nach Berlin und dann von Berlin nach Hamburg und von Hamburg nach Bremen.
Du bist ein Globetrotter. Nimm dir doch vielleicht ein leeres Buch mit, dass du ein bisschen...
Gute Idee.
...ein bisschen Tagebuch führen kannst.
Das Buch, was ich hier habe, ist, glaube ich, voll. Ist es voll oder habe ich noch ein paar Seiten über?
Das ist doch ein gutes Zeichen.
Ich habe es voll geschrieben. Moment, das ist ja falsch rum. Hä?
Es ist teilweise voll.
Es ist teilweise falsch rum. Habe ich so japanisch geschrieben?
Nee, du bist ein verrückter Künstler.
Es ist hier 26... Ach nein, so rum gehört das natürlich. So rum muss man blättern.
Ja.
2007 beginnt es. Ist natürlich auch
schwierig zu beurteilen, wenn
es ist komplett
wenn das zerfetzt. Cover schon zerfetzt
es ist. Es hat keinen Leim mehr hinten an der Rückseite. 2011 hört es auf. 27.01.2011, also kurz bevor du nach Indien gefahren bist, ein Jahr vorher. Von 2008 bis 2011 habe ich da reingeschrieben.
Habe ich nicht gerade was mit 2017 da gesehen?
Nee, 27.01.
Okay. Ja, kannst ja mal ein bisschen Vorauswahl treffen, so wie ich es auch gemacht habe.
Ja.
Und dann kannst du mal ein paar Highlights daraus
Man kann aber die Schrift kaum lesen.
Ja, musst du dich, wenn du es einmal dir angeguckt hast, geht es vielleicht. Gib uns doch mal irgendwo 5 Sterne oder so. Das wäre doch super nett. Folgt uns bei Instagram, bei bilibu-podcast und sagt Bescheid, wenn ihr Sorgen habt, dann versuchen wir die zu regeln. So im Rahmen unserer Möglichkeiten. Schreibt uns, sagt uns, was ihr gut findet und was nicht. Das wäre schön.
Und wir würden uns darüber sehr freuen.
Und Gedenken an den großen Heinz Hönig sind die fast letzten Worte dieser Folge. Ende Banane.
Ende Banane?
Ende Banane, hat Heinz Hönig immer gesagt. Wenn er gesagt hat, ein Thema ist vorbei, es ist Ende Banane. Geiler Typ. Richtig, richtig guter Typ. Danke, Benni. Danke, Zuhörerinnen.
Danke, ZuhörerInnen.
Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nee.
Warte. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ne?
Stimmt, ja, bis zum nächsten Mal. Also wir hören, das ist ja immer komisch, wir hören ja die nicht.
Nee.
Bis zum nächsten Kommentar. Ach, was weiß ich.
Bis ihr uns das nächste Mal hört, gehabt euch wohl.